Casa Nostra Pizza. Ihre Bestellung bitte.
Ja, hallo. Ich würde gerne was bestellen. Und zwar die Onkel Enzo Spezial.
Ja, eine Chicken Pizza, ja.
Genau, extra viel Käse und Cheesy Crust.
Mhm.
Genau, geht dann an die an Spoil Radio, an das Aufnahmestudio. Und ja, wie lange dauert es denn circa?
Ihre Pizza ist in 30 Minuten da. Versprochen.
Alles klar. Ah, okay, okay. Und was kostet das?
35,36 €.
Ja, okay, ja gut, das ist es mir wert. Alles klar, dann bis gleich. Okay, gut, Pizza ist bestellt.
This is Sprawl Radio.
Willkommen im Sprawl. Wir haben Dinge gesehen, die ihr HörerInnen niemals glauben würdet. Gigantische Flugzeugträger, die brannten, draußen vor den Schultern des Orion. Und wir haben Schüsse aus Riesen gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Zeit einzustecken. Wir sind Sprawl Radio. Mit unserem Podcast ein Virus wäre, dann werdet ihr alle infiziert. Glücklicherweise ist es keiner, aber das Metaversum ist ein gefährlicher Ort. Wie ist es um eure Sicherheit bestellt? Ruft das Aleph an. Erste Beratung gratis. Wir sind die einzigen Blade Runner. Hallo Alex.
Hallo Stefan. Ein sehr schönes Intro, sehr poetisch. Ich war fast zu Tränen gerührt. Ja. Tränen im Regen, ja.
Ja, heute, wie angekündigt, heute ist Montag, kein Dienstag. Das bedeutet, Cosa Nostra Pizza in Bielefeld hat geöffnet. Und ich habe die Homepage schon geöffnet, damit ich direkt bestellen kann. Ist natürlich jetzt ein bisschen gefaked gewesen, das Intro, weil heutzutage, wisst ihr alle, bestellt man über Lieferando leider. Ich würde auch lieber anrufen, aber geht ja nicht. So, das bedeutet, ich werde jetzt bestellen und dann machen wir ja unseren kleinen Versuch, ob es wirklich 30 Minuten dauert. Du darfst raten, was ich bestellt habe, Alex.
Du hast natürlich bestellt eine vegetarische, eine Veggie-Pizza, eine mit Aubergine, Zucchini, Kapern und Artischockenherzen.
Nein, komplett falsch. Also vegetarisch war schon mal richtig. Du weißt ja, dass ich Vegetarier bin. Und erstmal muss ich sagen, ich habe nicht nur eine Pizza bestellt, sondern zwei, wegen der Mindestbestellmenge.
Klar, das Problem kennen wir in Corona-Zeiten, ja.
Ja. Und ja, eine Pizza ist mit getrockneten Tomaten, Spinat und Knoblauch. Und die andere Pizza, jetzt wahrscheinlich kriegen wir jetzt super viele Kommentare, weil das ja ein sehr spaltendes Thema ist, eine Pizza mit Ananas. Nur mit Ananas.
Verstehe ich überhaupt nicht, warum das ein Streitthema ist. Ich verstehe es überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, das ist einfach so ein Internet-Meme.
Ja.
Aber da lasse ich mich darauf nicht ein. Also, weil Feinschmecker wissen, die Süße der Ananas und die Salzigkeit des Käse, das ist eine Geschmacksexplosion. Also
ja, deswegen habe ich mir die auch bestellt. Ja. Ich werde aber heute Abend, weil ich ja da eine Pizza einlagern muss, werde ich die Ananas-Pizza einlagern, weil Spinat hält sich ja nicht so gut frisch.
Ja.
Deswegen esse ich heute Abend die schön die Knoblauch-Pizza. Und genau. Ja, ich war aber auch in Napoli letztes Jahr. Das ist ja die Heimatstadt der Pizza. Und da ist man auch sehr allergisch gegen Pizza mit Ananas.
Natürlich. Ja. Das kenne ich auch gut genug, als ich hier ins Gallusviertel in Frankfurt gezogen bin. Da gibt es eine sehr legendäre und sehr bekannte Pizzeria hier. Und nach dem Umzug waren wir da essen. Das ist halt schon ein Italiener auch, ne? Nicht so eine komische Dönerpizzeria, sondern wirklich ein Italiener mit Steinofen und so. Und da habe ich mir halt auch eine Ananaspizza bestellt. Und die haben mich fast rausgeschmissen, sage ich mal. Und das war ein schlechter Start, weil ich wohne ja jetzt hier schon eine Weile. Aber ich konnte mich wieder ganz gut mit denen stellen. Aber dann noch meine Ananaspizza zu bestellen, habe ich mich dann auch nicht mehr getraut.
Mhm, ja. Ich war auch schon öfter in der Pizzeria, das ist eine sehr gute. Ich glaube, Cosa Nostra ist jetzt vielleicht nicht ganz so gut. Für mich ist es so eine Pizza, wo es auch Chicken McNuggets auf der Pizza gibt, habe ich gesehen. Also so eine Art Pizzeria. Also
die Chicken Pizza.
So, warte. Ja. So, ich habe jetzt hier, ich drücke jetzt hier auf Jetzt bezahlen und dann drücke ich auf meinen Counter. Und ich weiß gar nicht, wann dann offiziell die Bestellung losgeht. Wann man dann die 30 Minuten anfängt zu zählen.
Ja, ab Bestellung natürlich, hallo.
Okay, dann Auftragsbestätigung, also jetzt go.
Okay.
Okay, also mein Counter läuft. Das bedeutet jetzt aber auch, dass wir ab jetzt nicht mehr schneiden können, weil das muss ja dann authentisch bleiben. Das bedeutet, jetzt ist alles die nächsten 30 Minuten ungefiltert Sprawl Radio Content.
Also keine Versprecher.
Ja, und ich habe meine Tür auf, meine Wohnzimmertür zum Flur hin, weil ich muss ja die Klingel hören. Das bedeutet, vielleicht hört man jetzt, also zumindest hört man jetzt mich auf jeden Fall im Flur sprechen, im Hausflur, weil ich wohne im Altbau und da ist es so super hellhörig. Das heißt, es können alle den Podcast schon hören, bevor er veröffentlicht wird.
Ja, also du da draußen, du schon, der schon die Folge gerippt hat und jetzt schon ins Internet gestellt hat, wir wissen, wer du bist. Du wohnst in Bielefeld.
Genau. Ihr seid natürlich auch eingeladen, euch auch eine Pizza zu bestellen, hätten wir vorher sagen können. Und dann könnt ihr ja auch den Counter laufen lassen. Also könnt ihr die Folge pausieren, könnt euch eine Pizza bestellen und dann, wenn die Pizza dann da ist, könnt ihr dann weiterhören. Ich meine, das ist ja alles super interaktiv heute. Und postet bitte doch mal ein Bild von der Pizza, die ihr bestellt habt, falls ihr unsere Folge mit Pizza genießt. Und oder verratet uns eure Lieblingspizza. Das ist ja als der Pizza-Podcast.
Das ist total der Pizza-Podcast. Ja, genau. Ich finde es auch halt unheimlich schwer, eine gute Pizzeria zu finden. Eine Pizza ist halt so ein Essen, das kann jeder leicht machen und schnell verkaufen. Lieferando sei Dank. Aber die Qualität ist nicht immer hoch.
Ja, wobei ich sagen muss, selbst die schlechteste Pizza ist immer noch essbar. Das ist ja nicht bei jedem Essen so, muss man sagen. Durch den Käse und den Teig kann man das immer irgendwie essen.
Du hast recht, Stefan. Aber wir reden heute nicht nur über Pizza.
Ja, sondern auch über, ich meine, wir sind ja der Cyberpunk-Podcast, zumindest in unserer ersten Staffel. Das habt ihr jetzt ja alle schon längst mitbekommen. Und wenn man über Cyberpunk spricht, und es geht ja bald zu Ende mit unserer ersten Staffel, dann muss man natürlich auch noch mindestens einmal ein bisschen über Blade Runner sprechen. Aber da wir das Buch nicht mehr gelesen haben, also ich habe es ja letztes Jahr gelesen, aber Alex noch nicht, du Lump, das hätte ich jetzt normalerweise rausgeschnitten. Wir beschimpfen uns eigentlich ständig. Nee, aber das Buch ist auch gar nicht mal so sehr Cyberpunk. Es ist ja von Philip K. Dick, quasi einer der Wegbeschreiter der New Wave of Sci-Fi. Aber das Buch ist, würde ich gar nicht mal so sehr unter Cyberpunk fassen. Deshalb ist der Film aber umso mehr Cyberpunk. Mhm. Und über den Film sprechen wir heute, naja, nicht so ganz, sondern über eine Dokumentation mit dem Titel Das Phänomen Blade Runner. Die ist von Boris Hars das wäre auch sowas, was man rausschneiden muss. Hars Chachotin, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Und läuft derzeit auf Arte. Ist, glaube ich, auch relativ aktuell. Ich glaube, 2020 wurde die produziert. Genau, die haben wir uns angesehen und dachten, dass wir so ein bisschen das zum Anlass nehmen und nochmal über Blade Runner sprechen. Also über vor allem auch über die Doku und was die mit uns gemacht hat.
Klar, also weil den Film jetzt nochmal im Detail durchzusprechen, jeder kennt ihn. Wir haben auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Mit Jiré haben wir uns in der Neuromancer-Folge haben wir uns kurz mal drüber ausgelassen, ob und in welcher Form Blade Runner denn überhaupt Cyberpunk ist oder nicht. Da gab es auch so ein paar konträre Punkte. Wir haben uns dann doch drauf einigen können, es ist Cyberpunk. Aber come on, es ist ein Klassiker. Den müssen wir jetzt nicht im Detail nochmal durchsprechen. Ich glaube, jeder, der sich für Sci-Fi interessiert, hat den gesehen. Und wenn nicht, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Es ist ein absoluter Klassiker. Und in dem Sinne wird dem mit dieser Arte-Doku wird der nochmal sozusagen porträtiert. Ne? Wird nochmal ein kleines Denkmal gesetzt. Das ist einfach so ein Rundum-Porträt. Und wir wollten eher darüber nochmal sprechen. Wobei wir dann, glaube ich, auch unweigerlich nochmal auf den Film an sich auch zu sprechen kommen müssen. Und Stefan, was hat denn diese Doku bei dir ausgelöst? Was ist denn deine Meinung zu diesem Film?
Also zu dem Film oder zu der, oder du meinst jetzt zu der
Doku? Zu der Dokumentation, ja.
Ja, also ich habe die gestern Abend geguckt und musste häufig lachen. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das das Beste ist, wenn man über eine Blade Runner Doku lachen muss, häufig. So, ein paar Stellen fand ich das schon echt witzig und ein bisschen absurd. Ich fand, die Doku war so ein bisschen all over the place irgendwie. Also die dauert ja nicht ganz eine Stunde und in der Stunde wird dann irgendwie gefühlt so jedes Thema irgendwie kurz angesprochen und aber auch dann irgendwie nicht in aller Breite, wie man es eigentlich machen müsste, besprochen. Das fand ich dann so ein bisschen, also ich wusste schon einiges, ich wusste einiges nicht, was ich sehr interessant fand, aber ich fand auch viel ein bisschen quatschig, muss ich sagen.
Ja, mir hat es ja auch überhaupt nicht gut gefallen, muss ich leider sagen. Grundsätzlich finde ich die Idee gut, auch regelmäßig mal so ein Werk einfach nochmal zu porträtieren. Blade Runner hatte ja nochmal so ein großes Revival als, wann war denn das, 2007, der Final Cut released wurde nochmal und dann gab es diese ganzen Boxen, Blu-ray und DVD-Boxen und so weiter, wo dann die ganzen Fassungen alle drin waren. Da hat der Film nochmal so einen zweiten bzw. dritten Frühling erlebt und der ist halt so gewaltig und so einflussreich, dass man dem ruhig ab und zu nochmal so ein Denkmal setzen kann. Das finde ich eigentlich gut von der Idee. Aber die Dokumentation, hatte ich das Gefühl, konnte sich nicht so ganz entscheiden, ob sie so ein bisschen so die Legacy thematisieren will von Blade Runner oder so die Wirkung und die Macht. Oder ob sie noch mal so eine kleine Production Dokumentation sein will, über so ein bisschen Making-of-mäßig.
Genau.
Und da schwankt die so hin und her. Und ich finde, beides macht sie nicht gut, leider. Und wird dann irgendwie dem gar nicht gerecht.
Ja, also wie wollen wir jetzt anfangen, darüber zu sprechen? Weil ich habe mir, lustig, es wird eine total wirre, chaotische Folge, weil ich habe mir tatsächlich mehr Notizen zu der Doku gemacht, als über die Snow Crash-Besprechung, also zur Snow Crash-Besprechung später. Und die Notizen sind natürlich, weil ich die gestern während der Folge, während des Anguckens gemacht habe, sind die eigentlich chronologisch. Deswegen kann ich ja einfach mal anfangen, da so ein bisschen runterzurattern, was mir so aufgefallen ist. Du hast dir bestimmt auch ein paar Sachen aufgeschrieben.
Ja, ich würde die ja so zweiteilen, wie gesagt. Ich finde, die erste Hälfte beschäftigt sich viel so mit den Ideen und die zweite Hälfte mit den Produktionsgeschichten. Und die Produktionsgeschichten finde ich fast uninteressanter. Also ich glaube, das können wir schnell abhandeln, weil mich mehr Sachen gestört haben daran, was so Aussagen getroffen werden über den Film, was für eine vermeintliche prophetische Kraft er hat und welche Ideen da irgendwie relevant sind.
Ja, das fand ich natürlich, das ist ja auch so ein bisschen mein Thema, ne?
Ja.
Diese prophetische Kraft und so zu kritisieren.
Ja.
Aber erstmal muss man natürlich das Offensichtliche ansprechen. Dieser Edward James Olmos, also der spielt diesen mysteriösen Mann in Blade Runner 1 und auch im zweiten Teil kommt der auch vor, glaube ich.
Gaff meinst du, den Detective?
Genau, genau. Und der sagt in der Doku, ich weiß nicht, ob er das mehrmals sagt, ich glaube, es noch mehrmals reingeschnitten wird, I am the only Blade Runner. Also so von wegen so, aber ich bin doch der eigentliche Blade Runner, so, ne? Also so, als ob er das irgendwie, also der findet das sehr wichtig zu betonen und das fand ich schon sehr witzig und ein bisschen irritierend, weil so habe ich den Film halt überhaupt nicht gelesen, dass das irgendwie der einzige Blade Runner ist und ich fand es witzig, dass er das so wichtig fand zu betonen. Also, und das war so eben so der Ton der Doku, der mir auch gar nicht gut gefallen hat, dieses so, also warum holen die jetzt einfach diese ganzen, jetzt nicht B-Stars, sondern aber schon die Stars der zweiten Reihe, also jetzt nicht, Harrison Ford war, glaube ich, nur so Archivmaterial.
Ja, ja.
Ridley Scott weiß ich gar nicht,
doch,
ob der
auch,
da.
Auch Archivmaterial okay, war okay. Das. Genau, also für die Dokumentation hatten sie den Schauspieler von diesem Detective Gaff und die Schauspielerin, die eine von den Replikanten gespielt hat, aber natürlich nicht Daryl Hannah, die Pris gespielt hat, sondern die andere, die erschossen
genau
wird.
Die andere.
Ja, Sora heißt sie, glaube ich, oder so. Das weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr aus dem Kopf. Und die dominieren sehr so die zweite Phase, wo es um die ganze Produktion geht. Und das ist halt echt Fremdschämen, weil das sind halt so Schauspieler die und Schauspielerinnen, die man jetzt nicht unbedingt mehr so kennt und deren Rolle in Blade Runner auch überhaupt nicht wichtig war eigentlich im Vergleich zu den Themen des Films. Und die reden halt, das ist ja nicht schlimm, aber die beiden reden halt nur über sich und über ihre Rolle in dem Film. Und du denkst dir halt, so wird der Film heute nicht mehr wahrgenommen. Also die Schauspielerin sagt dann auch irgendwie so, oh, sie guckt sich immer wieder die Szene an, wo sie erschossen wird und so weiter. Und sie muss da immer wieder weinen. Und das ist halt ein bisschen peinlich irgendwie.
Das ist wie, als würden wir uns irgendwann so in 5 Jahren den Podcast nochmal an und immer so darüber reden, wie gut wir gepodcastet haben.
Ja, genau, genau halt. Also wie, ja, exakt genau. Das hat mich schon sehr gestört. Also es soll jetzt nicht allzu gehässig klingen, aber da ist wenig irgendwie Wertvolles drin in diesem Part, sondern das ist so eine Selbstbeweihräucherung und das finde ich immer ganz, das hat mich so erinnert an so Promomaterial von einem neuen Film irgendwie. Wenn du dir so Promomaterial anguckst, so
ja, genau,
diese Featurettes
genau.
Irgendwie, das ist halt auch immer, die Leute des Films reden halt darüber, wie toll der Film ist, aber auf so eine Art und Weise, wo du dir so denkst, so ja, das sollen lieber andere beurteilen und jetzt nicht du.
Genau so habe ich mir leider nicht aufgeschrieben. Und genau das habe ich auch gedacht. Das wirkt so, wie irgendwie so, wenn auf einer DVD oder Blu-ray draufsteht, so mit Making-of. So wirkt das. So ein bisschen so Füllmaterial noch. So wirkt aber auch die ganze Doku. Die könnte super auf einer DVD mit drauf sein. So. Nochmal so ein bisschen angeflafft wird man da irgendwie. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, mir hat die zweite Hälfte mit diesen so Insights zum Set noch besser gefallen als jetzt die erste, wo es dann so um die Einflüsse und um diesen Cyberpunk geht. Wobei der Begriff, glaube ich, auch gar nicht auftaucht, Cyberpunk. So ein bisschen oder vielleicht auf jeden Fall nicht sehr oft. Ja, wie wollen wir denn vorgehen? Wollen wir die erste Hälfte zuerst besprechen oder die zweite? Wir sind jetzt ja schon bei der zweiten eigentlich.
Wir sind bei der zweiten, weil ich sie halt auch, ich glaube, die kann man etwas schneller abhandeln. Kannst
ja,
du gerne.
Also, ja. Ja, also wo fange ich da an? Ich gucke mal gerade auf meine Notizen. Also ich fand dann irgendwie erstmal, also ich fand diese, da war so eine Dame aus der deutschen Kinemathek, ich glaube in Berlin oder so ein
ja.
Filmmuseum, die waren irgendwie noch öfter mal zu hören. Und die fand ich dann ganz interessant, was die gesagt hat.
Ja.
Die hat das ja auch eher so sachlich und fast schon wissenschaftlich rübergebracht. Und die hat nochmal so die Einflüsse von Metropolis auch betont.
Ja.
Und dann so bei diesen Szenen, wo dann so Metropolis immer wieder so gegenübergestellt wurde, ist mir auch aufgefallen, dass so, ja, Blade Runner anscheinend für den Sci-Fi-Film, das war so, was jetzt so diese frühen Cyberpunk-Romane auch für die Sci-Fi-Literatur eben waren. Also wenn man jetzt so Neuromancer zum Beispiel erwähnt, das fand ich dann schon interessant, dass ja tatsächlich vorher, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber so vor Alien, das ja auch von Ridley Scott ist, und eben Blade Runner waren die Sci-Fi-Filme, ja, sieht man mal von Star Wars noch ab, immer so super clean und super weiß und super optimistisch. Das gilt ja für die Literatur auch.
Aber da habe ich mich ein bisschen angestoßen daran. Und das ist nämlich so ein Beispiel von, wo einfach Aussagen getroffen werden, wo man nochmal einmal vielleicht noch was hätte zu sagen können. Weil als sie nämlich gesagt haben, seit Blade Runner ist Sci-Fi düster und dreckig, da dachte ich halt so, Moment, aber Alien ist 3 Jahre vorher rausgekommen. Und die Welt von Alien, natürlich spielt die im Weltraum und nicht in einer urbanen Umgebung. Insofern hat Blade Runner dann natürlich eine Bildsprache entwickelt, das muss man ganz klar festhalten. Aber wenn die Crew der Nostromo auf der Erde angekommen wäre, könnte man sich gut vorstellen, dass es da auch so aussieht. Und diese cleane, weiße Sci-Fi war halt auch mit Alien schon einfach getilgt. Also
ja, gut, was heißt getilgt? Ich meine, ich würde den Punkt den Leuten schon geben, weil ich meine, das ist alles so die gleiche Zeit, ne? Also muss man mal fair bleiben, finde ich. Also ich weiß schon, was du meinst. Wir sind ja beide große Alien-Fans. Aber das kann man verzeihen. Gerade weil es ja auch Alien immer noch so Sci-Fi-Sci-Fi ist, also halt im Weltraum spielt.
Ja, aber ich finde, wenn man halt die Aussage wagt, das ist der Film, der das erfunden hat, dann ist es halt nicht so ganz richtig auf diesen Aspekt bezogen.
Genau, aber diese Cyberpunk-Ästhetik, die geht eben auf den Film wirklich zurück.
Das stimmt.
Und wenn man dann so sieht, auch wie diese, die das genannt haben, diese Hades-Architektur, also das ist ja reine Movie-Magic, wie die dann diese Modelle gebaut haben und wir das mit dem Rauch erklärt haben, um die Ebenen einzubauen.
Ja.
Das hat mir schon sehr gut gefallen. Also das fand ich irgendwie.
Part, so, ja.
Ja, da wurde man dann, wie gesagt, angenehm angeflafft. Mhm. Irgendwie Fans kommen auf ihre Kosten. Und auch das mit Sid Mead, diesem Visual Artist, das wusste ich gar nicht so sehr, dass der das wirklich entworfen hat.
Ja,
und auch
wunderbar,
das mit dass die Gebäude quasi, dass die irgendwie alt sind, aber dann durch so ganz viele Rohre irgendwie quasi, dass das so rüberbringen sollte, dass die wieder benutzt werden und wieder nutzbar gemacht werden. Das sind ja alles Elemente, die man jetzt auch irgendwie tatsächlich ja im heutigen Leben vielleicht auch wiederfindet. So Recycling und so sind ja Gedanken, die irgendwie da drin sind. Das fand ich schon super interessant.
Ja, absolut. Also ich würde auch sagen, dass es mir fast besser gefallen hätte, wenn der Film noch stärker in diese Produktionsgeschichte eingetaucht wäre und jetzt nicht nur mit diesen bärigen SchauspielerInnen, jetzt ganz gemein gesagt, da war ja auch der Special Effects Artist war ja da mit am Start und welche von der Produktion. Also mehr davon hätte mir ganz gut gefallen. Natürlich Ridley Scott nochmal direkt zu hören, wäre vielleicht auch ganz schön gewesen. Oder Harrison Ford, die vermisst man halt so ein bisschen. Da merkt man halt auch so, dass der Film an die Grenzen seines Budgets halt gestoßen ist. Ich meine, er hat Originalinterviews jetzt führen können für den Film, aber so die zentralen Player sind halt leider nicht dabei. Weil ich auch diese Geschichten vom Set ganz unterhaltsam fand, was Ridley Scott gehasst wurde am Set. Weil der ja schon auch als sehr schwieriger und sehr eigensinniger Regisseur gilt oder galt zumindest.
Visionär.
Er war schon halt in dieser Schaffensphase halt definitiv. Und solche Storys hört man halt irgendwie auch ganz gerne, weil sowas hinter dem Film ja total unsichtbar bleibt, weil du das ja gar nicht wissen kannst. Wenn man dann weiß irgendwie so, ja, das Jahr während den Dreharbeiten haben Harrison Ford und Ridley Scott sich mehr oder weniger überhaupt nicht ausstehen können, denkst halt schon so, wie interessant, weil die später ja schon sich gut miteinander vertragen haben. Und ich finde halt Ridley Scott auch eher so ein, polarisierenden Regisseur, sag ich mal. Mhm. Also erfreue ich mich dann schon auch über solche Inside-Stories.
Ja, ich fand aber auch so dieses Making-of, das hat mir gut gefallen, auch dass dieser legendäre Soundtrack von Vangelis gespielt wurde am Set. Das finde ich immer so cool, wenn man quasi so ein bisschen, geht ja so in die Richtung Method Acting irgendwie, also dass man wirklich in so eine Welt eintaucht. Und das ist ja tatsächlich, also ich meine, visuell ist der Film halt über alle Zweifel erhaben, finde ich.
Ja.
Und dass man dann, ne, es regnet ja die ganze Zeit, es ist dunkel, man dreht bei Nacht und dass die SchauspielerInnen mega genervt davon waren, so von wegen, alles sackt.
Ja, die ganze Crew halt einfach so.
Genau. Dann ist ja Ridley Scott irgendwann ausgetickt, hat er selber beschrieben, und dann hatten die Leute dann, weil er dann der einer britischen Zeitung ein Interview gegeben hat, wo er dann gesagt hat, ja wieso, wenn ich hier in England irgendwie oder in Großbritannien drehe, dann sagen die Leute immer alle, yes Governor, wenn ich irgendwas sage so, und die sind halt immer alle so nicht so kritisch, also das heißt kritisch, ich fand dann schon, wenn man Ridley Scott das glauben kann, klang das ja wirklich nach anstrengenden Drehbedingungen, wenn immer alles hinterfragt wird, weil nun mal ist er ja der Regisseur, was ist denn sonst sein Job, muss man ja fairerweise auch sagen. Soll jetzt irgendwie kein Autokrat sein, aber ich meine, muss man, glaube ich, einen guten Mittelweg finden. Und dann haben die auf jeden Fall, wird ja auch in der Doku beschrieben, sich dann diese T-Shirts gedruckt. Yes, Governor, my ass. Und er dann als Reaktion, Xenophobia sucks, muss natürlich direkt auch an Alien denken. Aber genau, das sind so diese witzigen Stories, aber die in der Doku drin sind, die ich vorher auch nicht wusste, so, aber fand ich dann schon ganz nett.
Ja, weil ihm das halt auch verdeutlicht, was für ein Seelenschmerz hinter so einem Prozess einfach stecken kann. Ja, genau, etwa wie lange das dauert und was das für Bedingungen sind. Also irgendwie habe ich mich da so ein bisschen, also ich meine, ich konnte das irgendwie so gut nachvollziehen, weil ich ja, um jetzt aus dem Nähkästchen zu plaudern, auch in einer Führungsposition tätig bin, beruflich gesehen, und auch halt sozusagen Mitarbeitende habe, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, und das ist halt super wichtig, dass du ein gutes Klima halt irgendwie hast, in dem du arbeiten kannst. Das ist ja auch für die eigene Zufriedenheit halt total wichtig, so, ne, dass sich Leute wohlfühlen und dann fühlst du dich auch wohl. Und ich finde es halt krass, irgendwie sich reinzuversetzen in so einen Arbeitsprozess jeden Tag, super lange und super anstrengend, und alle hassen sich gegenseitig so, und die Stimmung ist einfach am Boden. Wo man dann denkt, die Qualität der Arbeit müsste drunter leiden, aber dann guckt er halt den fertigen Film an irgendwie, und das finde ich halt schon immer sehr erstaunlich, weil das einem nochmal vergegenwärtigt, dass sowas halt nicht einfach so irgendwie ohne Mühe entstehen kann, sondern dass da einfach so viel Arbeit und emotionale Belastung irgendwie reingesteckt werden muss, damit da sowas bei rauskommt. Das ist schon sehr spannend.
Ja, und dann genau diese Kämpfe zwischen Harrison Ford und Ridley Scott, dass die, glaube ich, erst ein, zwei Jahre später miteinander wieder gesprochen haben. Und dann gab es ja auch Streit um diesen Voice-Over, der ja so ein bisschen in dieser ersten Fassung drin ist, wo auch das Happy End noch drin war.
In der Kinofassung.
Der wurde dann erst im Director's Cut rausgeschnitten, und da gab es ja eben diesen Final Cut, der auch erst vor 15 Jahren oder so rauskam, also nur 2007 oder so.
Genau,
oder
2007.
Ganz interessant auf jeden Fall. Ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, wo ich dir schon zustimme, dass Ridley Scott vielleicht so ein bisschen ein interessanter Charakter ist. Dass er dann ja so sagt, ja, ich glaube, es ist bis heute einer von Harrison Fords besten Filme. Zufällig meiner.
Genau.
Also ich finde, das Raw Radio ist auch einer der besten Podcasts, die es so gibt.
Von Alex, ja.
Ja, aber ja, cool ist diese Meta-Ebene, die Harrison Ford dann noch erwähnt hat. Das ist natürlich auch Archivmaterial, aber so, Harrison Ford wollte ja dieses Happy End anscheinend auch. Und er wollte irgendwie kein Replikant sein. Er wollte irgendwie der Mensch sein. Und und das finde ich dann interessant, weil ein Replikant, er hat dann Ridley Scott wieder erwidert oder das irgendwie so eingebracht, ein Replikant würde ja auch nicht wollen, dass er ein Replikant ist. Das fand ich ganz cool eigentlich, dass man das irgendwie so mit diesem Mythos der Entstehung noch so ein bisschen verweben kann, weil es ist ja auch irgendwie so ein, ja, es ist ja so ein Blade Runner-Mythos, so von wegen, ist Deckard jetzt ein Replikant oder nicht? Oder
ja, das große Thema, über das wir auch dann nochmal sprechen können. Wir cool, so wenn wir Film reden. Aber ja, fand ich auch ein sehr schönes Zitat. Also es ist nicht ganz richtig, Harrison Ford war jetzt nicht Befürworter der Kinofassung, aber Harrison Ford hat seine Rolle selbst so gedeutet, als sei er kein Replikant, weil er ihn sehr menschlich spielen wollte und er wollte kein Replikant sein. Und dann sagt er selber auch dieses, ja, aber das ist halt auch das, was ein Replikant denken würde. Fand ich auch sehr einen sehr witzigen Kommentar, in dem halt irgendwie auch so eine schöne Wahrheit drin steckt.
Übrigens, Update, es laufen jetzt noch 11 Minuten runter, also 11 Minuten Zeit ist noch für die Pizza. Und vielleicht können wir jetzt
Spannung steigt.
Rübercutten, rüberschneiden zum ersten Teil der Doku.
Gerne, ja.
Ja, wie fangen wir da an? Also ich meine, einer der ersten Sätze war ja auch irgendwie, dass Ridley Scott diesen Hardboiled Detective in die Zukunft überführen wollte oder in eine nahe Zukunft. Das ist natürlich irgendwie, schließt an unsere letzte Folge an, sehr interessant, unsere vorletzte Folge, glaube ich, ne? Burning Chrome. Und ja, klar, also ich meine, das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht so weiter durchsprechen. Das wird ja auch in der Doku am Anfang direkt gesagt, dass Blade Runner viele Sci-Fi-typische Fragen beinhaltet. Es geht ja so, also Cyberpunk-typische Fragen vielleicht eher. So Konzernsklaven, was bedeutet es, Mensch zu sein, die klassische Frage der Sci-Fi eigentlich. Dann der Posthumanismus spielt natürlich eine Rolle, Umweltverschmutzung, besonders im zweiten Teil von Blade Runner, also 2049, geht es ja auch massiv um so eine zerstörte Natur. Aber das sind, glaube ich, Sachen, die sind halt so offensichtlich, dass man sie jetzt, glaube ich, nicht nochmal durchsprechen muss. Aber die Doku hat ja durchaus den Anspruch, das nochmal anzusprechen.
Ja, was heißt teilweise sind, ich finde die teilweise offensichtlich, klar, Hardboiled Detective in der Zukunft ist geschenkt, so auf jeden Fall. Deckard ist einfach so der ultimative Hardboiled-Detective, würde ich auch auf jeden Fall sagen. Und dann, was diese Zukunftsvision irgendwie angeht, da habe ich mich dann schon angefangen, sehr dran zu stören. Weil die Grundaussage des Films am Anfang ist eben, guck doch mal, irgendwie hat Blade Runner die Zukunft vorausgesagt. Und das, was wir im Film sehen, ist heute Realität. Siehe Los Angeles heute. Und ich finde, da hat dieser Film irgendwie so einen ganz unangenehmen, zynischen Ton bekommen. Den habe ich als sehr zynisch wahrgenommen, weil er dann halt sozusagen in L.A. durch die Straßen fährt mit der Kamera, wo Leute halt sozusagen auf der Straße leben in so Zeltsiedlungen und da sozusagen das Elend präsentiert und einfach so getan, als wäre das irgendwie so, guck mal, das ist wie in diesem Sci-Fi-Film. Und dann auch die Leute auf der, die in diesen, die Obdachlosen, die da leben, so gefragt so, na, hast du Blade Runner gesehen? Ja, damals im Kino, den neuen hätte ich auch gern geguckt, aber hab kein Geld. Und damit ist das Thema so abgetan.
Ja, ja, genau, genau.
Und das fand ich irgendwie, da dachte ich so, wollt ihr mich verarschen? Das fand ich halt, ich finde das zynisch. So.
Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem, dass das irgendwie so, und dann irgendwie auch geil dann daneben geschnitten oder direkt irgendwie davor oder danach die Szene, wo die im Bradbury Building sind, diese, ja, diese asiatischen Teenager irgendwie, also wahrscheinlich sind es Touristen, und dann irgendwie so, das ist super Instagrammable. diese Bilder da machen und so von wegen, hallo, kennt ihr Blade Runner?
Ja, aber die waren ja auch eher so, nee. Aber das ist super Instagrammable, ja, genau. Ja, ganz
also irgendwie schon
ganz eine geile schräg. Welt.
Ja, ich habe da auch natürlich wieder ein Problem damit, dass man so gesagt, ja, der Blade Runner-Film, der war so visionär, oh mein Gott. Weil die widersprechen sich ja auch teilweise die Leute so von wegen, einerseits wurde der Film in den 80ern gedreht und da schien, also laut der Doku, jetzt kann ich nur die Doku wiedergeben, weil ich das auch nicht genau weiß, da war dann so, ja, 1980 war hier noch alles anders, so weniger moderne Häuser, weniger Armut, ja. Und dann, aber dann frage ich mich halt so, was hat denn der Blade Runner-Film dann abgebildet, wenn man irgendwie von nichts zehren kann, weißt du, und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass 1980, dass es alles eine andere Welt war in L.A., das wird immer im Film so dargestellt, in dieser Doku.
Ja.
Und dann sagt eben dieser Edward James Olmos, der sagt dann, es ist wie Blade Runner. So auch in so einer ganz irgendwie dramatischen Art und Weise irgendwie. Und dann sagt diese andere Schauspielerin, ja, Blade Runner ist ja wie ein Albtraum. Und vielleicht ist das ja schon so. Also die tut das dann wieder so ein bisschen ab. Es ist eben noch nicht so. Oder wie auch immer. Also auch so sehr inkonsistent ist das da irgendwie, wie das verhandelt wird. Und ich glaube ja immer, dass Blade Runner nur so sein konnte, weil er natürlich gewisse Ideen oder Konzepte, jetzt wie die Hochhäuser, die sich ja schon abgezeichnet haben, dass das irgendwie natürlich weitergedacht wurde. Nicht, dass es noch gar nicht da war und das irgendwie visionär ist oder
prophetisch. Nee, natürlich nicht. Vor allem der Film sagt es ja auch. Also der Film sagt ja auch, eine Inspiration für Ridley Scott war das New York City der 80er Jahre. Und das New York City der 80er Jahre war halt ein Moloch von Kriminalität und Bandenkriegen zerfressen halt irgendwie, wo du sozusagen nicht U-Bahn fahren konntest, auch tagsüber nicht, weil es lebensgefährlich ist irgendwie und so. Also natürlich sind die Sachen alle da und dann kann man sich halt nicht irgendwie hinstellen und irgendwie aktuelles Elend irgendwie sich angucken und Missstände und Verhältnisse, die einfach in krasser Schieflage sind und dann so sagen, guck mal, das ist wie in dem Science-Fiction-Film und das ist so die Erklärung dafür irgendwie. Also das kann man halt nicht unkommentiert in 2 Minuten irgendwie abhandeln und dann irgendwie so tun, als wäre das irgendwie die Leistung des Films oder als wäre Blade Runner irgendwie eine präzise Gesellschaftsstudie. Ja, genau. Das ist es halt überhaupt nicht.
Ja, genau, also es wurde in New York, natürlich, da gab es schon immer Hochhäuser und da wurde es halt nach L.A. transportiert, dieses Setting, weil L.A. ja einfach super weitläufig ist. Das haben wir jetzt ja auch passenderweise auch in Snow Crash durchgesprochen schon, dass L.A. ja sich ja einfach anbietet, um diese Franchises auch darzustellen. Ne? Ja. Man sieht ja auch Fotos von L.A. auch so von oben, super cool. Ich meine, L.A. finde ich super faszinierend, dieses Setting, auch also das reale L.A. natürlich auch. Und ja, da habe ich mich auch dran gestört. Und dann ist mir noch was weiteres aufgefallen. Mhm. Fand ich auch interessant erstmal, dass Ridley Scott ja vom Begriff Androiden Abstand nehmen wollte, weil die Leute das seiner Meinung nach falsch verstehen, weil Androiden sind ja humanoide Roboter.
Ja.
Ne? Also nochmal, um das zu klären. Und er benutzt stattdessen eben Replikanten, das wissen ja alle. Und diese Replikanten, die arbeiten im Film ja so als Sklaven auf anderem Planeten, auf dem Mars, glaube ich, oder so, ne? Oder auf dem Mond. Genau, und da wird irgendwie ganz gut drüber geschnitten, von wegen, das ist ja heute auch schon so, wir haben ja Amazon und Roboter. Aber Roboter sind ja nun mal auch gar keine Androiden. Das heißt, diese Macher der Doku sitzen auch diesem Fehlverständnis eigentlich auf. Weil total. Wir haben halt noch gar keine Androiden.
Exakt.
Also,
und das geht ja noch weiter später im Film, wird dann ja auch nochmal dieses Thema der Menschlichkeit dieser Roboter, dieser Replikanten thematisiert. Und dann sagt einfach diese Kuratorin aus Berlin, sagt dann einfach so, ja, und da sieht man es ja, das sind genau die Themen, die heute in der KI-Forschung behandelt werden, nämlich, wie menschlich dürfen künstliche Intelligenzen sein? Und ich dachte so, hey, das ist einfach überhaupt gar nicht das Thema der aktuellen KI-Forschung, weil die KI-Forschung ist überhaupt nicht in der Lage und wird es vielleicht niemals sein, menschenähnliche künstliche Intelligenzen herzustellen. So, und das ist halt auch so ein Fall von, da wird einfach so eine Plattitüde irgendwie rausgehauen, die einfach A, gar nicht wahr ist und B, aber so eine scheinbar profunde Aussage ist, wo man dann so gar nicht weiter drüber nachdenken muss, wo man dann so sagt, so ja stimmt, wow, das hat Blade Runner irgendwie schon thematisiert, wie menschlich dürfen Roboter sein, genau wie heute. Und es ist halt heute überhaupt nicht das Thema, wie menschlich dürfen Roboter sein, es ist eher das Thema, was könnten die überhaupt theoretisch jemals mal leisten. Ja. Und dann deswegen fand ich nämlich, da fand ich auch so geil, diese eine Szene, da ist dieser Special Effects Typ, der ist dann auch,
oder nee, der andere.
Nee, der die Special Effects gemacht hat für Blade Runner, der sagt dann nämlich so auch in diesem Atemzug so, ja, zum Beispiel bei mir um die Ecke, da gibt es diese Firma Boston Dynamics und die haben einen Roboter erfunden, der sieht genauso aus wie ein Hund und verhält sich genauso wie ein Hund. Und ich kenne halt auch diesen Roboter, ne, und die zeigen dann ja auch Bilder, während er das sagt, und das Ding sieht einfach überhaupt gar nicht aus wie ein Hund. Das ist halt ein Kasten mit vier Beinen. So, also das stimmt halt einfach gar nicht, was er sagt irgendwie. Ich meine, das ist halt ein sehr beeindruckendes technisches Achievement, so einen Roboter zu bauen, der auf vier Beinen laufen kann, stabil. Aber das klingt halt so, wenn man das loslösen würde von den Bildern, als hätte halt irgendwie schon eine Company so einen lebensechten Hund quasi entwickelt. Und das stimmt halt überhaupt gar nicht einfach. Ja, ist halt ein Kasten ohne Kopf mit so Beinen, die so auch falsch gebogen sind.
So, das war eher so ein Rattenvieh wie Fido, wie wir darüber durchsprechen. Rattending. Ja. Genau.
Ja.
Ich möchte noch zwei positive Sachen auch hervorheben.
Bitte.
Nämlich, ich fand die Bilder von Chinatown, die reingeschnitten waren, die waren nämlich auch aus dem aktuellen Chinatown, kann das sein? Oder aus dem Chinatown der 80er? Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Sagen. Aber die fand ich mega geil, weil das sah wirklich aus wie in Blade Runner. So. Mhm. Also, und das war ja. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, weil die Doku das nicht gesagt hat, aber es in L.A. oder New York war. Es gibt, glaube ich, in beiden Städten Chinatowns. Aber das sah super cool aus, fand ich. Und vielleicht ist es dir gar nicht aufgefallen, weil das ja eben so krass wie Blade Runner aussieht.
Ja.
Also da fand ich das sehr gut, sehr, sehr gut übernommen halt. Und es ist ein Satz gefallen, dass dieser Stil, dieser Architekturstil oder so, den kann man irgendwie ja diesen Noir-Science-Fiction-Stil nennen, also Cyberpunk letztendlich vielleicht auch. Und dieser Visual Artist Sid Mead hat sich darauf fokussiert quasi, einerseits was Abgefahrenes zu machen, andererseits auch was Wiedererkennbares. Und das hatten wir in unserer zweiten Folge, haben wir das auch mal über die Architektur gesagt, dass Architektur oder generell so Zukunftsvisionen immer irgendetwas relatable, also irgendwas haben müssen, auf das wir verweisen können. Und das fand ich auch noch cool, dass ja sogar während des Schaffensprozesses dieses Films dieser Gedanke im Vordergrund steht. Also dass man irgendwie jetzt nicht irgendwie einfach irgendwas Abgefahrenes machen kann, weil die Menschen dann eben sich gar nicht mehr orientieren können. Und deswegen wird ja auch in dem Film Coca-Cola und sowas gezeigt.
Ja.
Und so denkt, okay, das ist irgendwie so eine Konstante, die sich durchzieht. Fand ich einen coolen Gedanken, also dass der
total
beim Machen des Films auch eine Rolle gespielt hat.
Ja, der Gedanke löst bei mir jetzt gerade auch noch mal ein paar weitere Gedanken aus, weil das könnte das nicht mitunter auch ein Grund sein, warum man dann den Film beispielsweise heutzutage irgendwie so verklärt, wenn man der Meinung ist, man muss jetzt irgendwas Wichtiges sagen und meint halt so, oh, der Film ist so prophetisch. Und was man eigentlich meint ist, der Film ist so geerdet in der Realität, trotz seiner Entfernung zur Realität, dass man sich einfach so krass damit identifizieren kann. Und zwar sowohl 1982 im Kino als auch noch heute, weil so krass wie die Welt sich verändert hat, es ist ja nicht komplett eine andere Welt. Also es sind ja, wenn man in der Architektur und bei der Darstellung des Visual Designs auf Wiedererkennungswert aufbaut, dann greift er ja auch noch heute. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Und das Bradbury Building sieht man ja eben, weil es so Instagrammable ist, sieht man das ja auch. Und das sieht ja im Prinzip aus wie eine schönere Version von dem, was damals dargestellt wurde. So, ne? Also es gibt es ja auch noch, das Gebäude, jetzt irgendwie 30, 40 Jahre später so.
Ja, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, warum dieser Film halt auch irgendwie so zeitlos ist. Oder ja, gut, das muss man dann auch nochmal vielleicht in 20 Jahren auch nochmal bewerten. Aber ich finde, ich habe ihn dann jetzt auch kurz vor der Aufnahme dann nochmal geschaut und der ist halt super gealtert. Das muss man halt auch nochmal krass betonen. Ne? Also der sieht auch heute noch super aus und ist visuell total anregend und wirkt nicht irgendwie, du merkst ihm auch seine technischen Limitationen eigentlich kaum an. Und das ist schon eine feine, feine Sache.
Mhm.
Oder wie die Schauspielerin gesagt hat in der Doku, dieser Film wird niemals sterben, Stefan. Niemals. Denn ich habe in dem Film mitgespielt. Er wird niemals sterben.
Ich habe mir jetzt noch die Frage aufgeschrieben, wann hast du eigentlich zum ersten Mal Blade Runner gesehen? Weil es wird ja wird auch erwähnt im Film, dass viele halt dachten, ja, jetzt haben wir irgendwie Han Solo in seiner neuen Rolle. Also Harrison Ford war ja vorher eben Han Solo. Mhm. Und genau so habe ich den Film zum ersten Mal geguckt. Also ich dachte halt, Han Solo ist mein Lieblingsschauspieler, also Harrison Ford. Der spielt in Indiana Jones mit und in Star Wars. Ich habe meinen Vater so irgendwie gebeten, uns den Film auszuleihen, von wegen, ja, Blade Runner, voll cool. Habe ich den irgendwo in der Cinema wahrscheinlich mal von gelesen, so. Von diesem Film erfahren damals. Hab den dann gesehen. Ich weiß noch genau so im mit meinem Vater zusammen irgendwie und hab den überhaupt nicht gecheckt, hatte gar keinen Zugang dazu, fand ich blöd. Oh, hörst du das?
Ist der Timer abgelaufen oder was?
Ja, der Timer ist abgelaufen.
Verdammt nochmal, scheiße.
Okay, aber dann krieg ich doch jetzt eine Kreuzfahrt, oder?
Ja, aber du bist jetzt auch Sklave der Mafia, Stefan, also.
Stimmt. Ja, gucken, wie lange es noch
tut
dauert.
Tut mir leid.
Scheiße.
War schön mit dir. Ihr da draußen, wenn jemand Lust hat, neuer Co-Host bei Sprawl Radio zu werden, hit me up.
Vielleicht lassen wir den Stoppuhr nochmal laufen, gucken, wie lange es überzieht. Naja, auf jeden Fall hatte ich das ein witziges Erlebnis, dass das irgendwie in dem Film ja auch angesprochen wurde, dass der Film deswegen vielleicht auch ein bisschen gefloppt ist, weil die Leute mit einer falschen Erwartungshaltung reingegangen sind, so wie ich als Kind. Ich meine, ich war da irgendwie, wie alt war ich da? 12 oder so. Also irgendwie noch viel zu jung für den Film einfach. Ja. Und wann hast du ihn denn zum ersten Mal gesehen?
Ich kann es ja ehrlich gesagt nicht mehr sagen. Also das ist halt auch jetzt kein Film jetzt in unserer Generation, mit dem man irgendwie so groß geworden ist, weil als Kind kannst du den halt nicht gucken. Da verstehst du den halt auch einfach nicht, weil der einfach zu schwer ist und zu düster und
zu langsam.
Zu langsam vor allem, ja, würde ich auch sagen. Insofern kann ich es dir nicht mehr so genau sagen. Meine erste bewusste Erinnerung, glaube ich, als ich mir dann diese super DVD-Box gekauft habe, weiß ich nicht, wann das war, vielleicht so 2010 oder so. Also gar nicht mal so lange her. Das ist so meine erste bewusste Erinnerung. Die Box, ich habe mir die Box gekauft, wo alle Fassungen drin sind, aber immer nur den Final Cut geguckt. Naja.
Irgendwas klackert bei dir gerade, Alex. Das ist bei mir, ich glaube bei dir. Okay. Ja, und lass uns vielleicht gar nicht so sehr über den ersten Film reden, sondern mich würde eher mal interessieren, weil du hast ja gestern den zweiten, also 2049, zum ersten Mal gesehen.
Ja, richtig, ja.
Wie du den fandest. Also in der Doku fanden den ja alle doof.
Na gut, die fanden den doof, weil die beim ersten mitgemacht haben. Das fand ich halt auch super unpassend. Also irgendwie, ich glaube, der Schauspieler von Detective Gaff, der fand den zweiten auch gut, weil da hat er ja auch mitgespielt. Der hat dann auch immer so sein Foto gezeigt, wie er in dem neuen Film aussieht irgendwie. Ich dachte so, hä? Okay, aber halt so auch der Special Effects Artist war so, ja, die Special Effects haben mich jetzt nicht so umgehauen. Da fand ich meine besser. Also, come on. Fand ich ein bisschen schade, fand ich ein bisschen unfair dem neuen Film gegenüber, weil ich muss sagen, der hat mir sehr gut gefallen. Denis Villeneuve's Blade Runner. Ich fand den interessant, ich fand den visuell interessant, ich fand den, was mir gut gefallen hat, ist, dass der natürlich auf der Story aufbaut, aber du erkennst auch die Bildsprache von Blade Runner wieder, aber es wirkt nicht wie ein Remake sozusagen oder es wirkt nicht wie eine Imitation der Blade Runner Ästhetik, sondern das ist halt so Denis Villeneuve ist halt auch so ein Regisseur, der macht halt so sehr diese bombastische, erschlagende, zyklopische Darstellung von Zukunftstechnologie, wie die Gebäude und die Musik und die Kamerafahrten immer so entweder von ganz oben oder von ganz unten, also es wirkt alles immer sehr, sehr gewaltig. Und ich finde, diese visuelle Handschrift hat er auf die Blade Runner Bildsprache angewandt und dadurch ein bisschen eine eigene visuelle Identität entwickelt. Und auch vom Ton her einen eigenen Ton, der nicht ganz so, der ein bisschen konventioneller ist, würde ich mal sagen, was so Dramaturgie betrifft. Und es ist weniger jetzt so eine Detective-Noir-Story und mehr ein Thriller, würde ich sagen. Das heißt, es entspricht auch mehr modernen Sehgewohnheiten. Man kann halt nicht immer irgendwie, die 80er Jahre sind halt vorbei, da muss man sich leider mit abfinden. Solche Filme gibt es halt leider nicht mehr. Aber gerade gemessen an, was halt sonst so an Big Budget, Triple A, super high production value, epischen Produktionen im Sci-Fi-Sektor oder generell im Fantastik-Sektor aus Hollywood so kommt, da lobe ich mir doch jemanden wie Denis Villeneuve, der noch ein bisschen Mut hat, irgendwie auch ein, etwas Eigenes draus zu machen. Und das finde ich, hatte der Film schon durchaus.
Ja, ich habe den Film im Kino gesehen und war auch echt, man kann ja auch sagen, weggeblasen, weil das visuell ja auch einfach überwältigend ist. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, hat mich beim zweiten Gucken so gestört, dass sich die Welt so sehr klinisch und leer angefühlt hat. Jetzt nicht alle Schauplätze, weil es spielt ja auch teilweise so Downtown, ne, was man so kennt. Und auch das Apartment finde ich mega cool dargestellt. Erinnert auch ein bisschen an das Spiel Cyberpunk. Aber so der Rest, also Las Vegas fand ich sehr leer, dann diese ganzen, in dieser Corporation war ja auch alles super klinisch und leer, aber ich meine, die Erde, es ist ja auch einfach 30 Jahre nach Blade Runner und die Erde ist ja auch leerer, also die Menschen sind ja alle abgewandert, das ist ja glaube ich so die Hintergrundgeschichte.
Das dachte ich auch,
Und daher ist es auch wieder irgendwie sinnvoll, trotzdem hat mich der Film, Also man kann jetzt nicht sagen, dass der Film super artsy ist und nur aufs Visuelle irgendwie abzielt, aber ich finde, der Film ist schon eher so eine sehr hohe Kunst von so, oder hat einen sehr hohen Aspekt von so Visual Art. Also man könnte den auch irgendwie als Installation vielleicht irgendwo laufen lassen. Mich hat er beim zweiten Mal irgendwie so ein bisschen gelangweilt, weil der hat den Ton nicht ganz so gut getroffen wie der erste Blade Runner. Aber es ist auch, wie gesagt, Kritik auf hohem Niveau. Ich finde den halt ein bisschen schwächer als den ersten Blade Runner. Und man muss natürlich bei der Kritik vielleicht auch darauf achten, dass man den so ein bisschen losgelöst von Blade Runner bewertet vielleicht. Aber das kann man vielleicht auch gar nicht oder soll man vielleicht auch gar nicht, weil die Story sich ja schon fortsetzt in gewissem Maße so. Mhm. Deswegen, ja, aber wie gesagt, ich meine, die meisten ZuhörerInnen werden den Film ja auch kennen, weil wenn man sich für Sci-Fi interessiert, kommt man an dem Film eigentlich nicht vorbei, denke ich mal.
Ja, also was du ansprichst, diese Leere und dieses, das finde ich auch. Und auch im Vergleich zum OG Blade Runner, der ist halt, der ist sehr weit weg immer halt so. Das ist halt, wie die Welt dargestellt wird. Und das finde ich dann eher, verdeutlicht nochmal, wie krass Blade Runner da irgendwie, wie der dich reinzieht. Weil ich finde, Blade Runner ist so unfassbar nah immer an allem dran. Du bist wirklich ganz stark drin, ganz eng auch in dieser Welt. Das ist alles irgendwie so beengt, außer jetzt bei Tyrell im Büro. Aber ansonsten ist das alles immer fast, als wärst du so im Untergrund, unter der Erde irgendwie so. Und die Leute sind da dicht gedrängt und der Regen verklattert auch so das Bild irgendwie. Also es ist einfach so super ultra dicht. Und das stimmt schon. Das ist halt typisch Denis Villeneuve halt auch. Es ist halt super weit in Blade Runner 2049 alles. Es ist super offen und das ist halt irgendwie was anderes. Aber nichtsdestotrotz, gemessen daran, dass man so dachte, so wow, eine Fortsetzung zu Blade Runner, wie soll das denn jemals was werden, finde ich schon, dass der Film legitim, eine legitime Fortsetzung ist.
Es gibt ja auch noch so Kurzfilme, die sind wahrscheinlich auf der Blu-ray auch mit drauf. Ich habe die, glaube ich, auch auf meiner Blu-ray drauf, habe die noch nicht geguckt. Das sind ja auch so Filme, die dann so die Zeit überbrücken sollen von verschiedenen FilmemacherInnen. Habe ich aber noch nicht gesehen, die Kurzfilme.
Habe ich mir auch nicht angeschaut, ja, genau.
Wir haben ja noch andere Filme geschaut und die können wir jetzt nicht alle besprechen oder wollen wir gar nicht alle besprechen, weil wir euch zu zwei Filmen keinen Spoiler liefern wollen. Die wollen wir nur euch empfehlen. Und einen Film haben wir uns noch angeguckt, den können wir aber auch gleich direkt als Vorbereitung zu Snow Crash nochmal erwähnen. Und die beiden Filme, die ich meine, sind einmal Possessor von Brandon Cronenberg. Und ja, wie findest du den Film denn? Wie fandest du den denn?
Possessor ist ein ganz, ganz toller Film, der sich auch mit Themen auseinandersetzt hier und da, die sehr gut zu unseren Themen oft gepasst haben. Also es ist schon eine sehr düstere Zukunftsvision, wobei es eigentlich gar keine Zukunftsvision ist, weil der spielt in einem alternativen Jahr 2008. Aber wir haben es da mit moderneren Technologien zu tun, wo man Bewusstsein in einen anderen Körper verpflanzen kann, wo virtuelle Realität eine Rolle spielt. Und viel mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Ansonsten ist der Film interessant für Leute, die kein Problem haben mit so ein bisschen Arthouse-Style, weil der teilweise schon so sehr dröhnt visuell und audiovisuell. Und der ist auch furchtbar brutal. Also da würde ich wirklich eine Warnung auch aussprechen, wer da ein bisschen so squeamish ist, was irgendwie Blut und Gore angeht, muss da vorsichtig sein. Der hat wenige Szenen, aber die sind schon schwer zu gucken, sage ich mal. Aber ansonsten ist das ein cooler Mindfuck-Film.
Ja, wird der Cronenberg auch seinem Vater gerecht quasi. Ist der Sohn von David Cronenberg. Oh, es hat geklingelt.
So, jetzt schimpf mal bitte.
Genau, ich mach den Lieferando, die Typen richtig zu Sau.
So Leute, der Stefan hat mich ja Lump genannt, weil ich Blade Runner noch nicht gelesen habe. Aber jetzt sage ich euch mal was. Der Stefan hat fast gar nichts gelesen, was Sci-Fi angeht. Der kennt nicht mal, der Wüstenplanet. Hat er nicht gelesen, ne? Also, dann wäre es hier der Lump. Aber nicht weiter sagen. Wisst ihr nicht von mir? Der hat auch noch nicht mal 2001 Odyssee im Weltraum gesehen. Kennt er nicht den Film? Ne? Aber wisst ihr nicht von mir? Achtung, er kommt. Ich darf jetzt nicht mehr reden.
So, ich bin wieder.
Oh, hallo Stefan. Da. Hi.
So, jetzt mache ich erstmal ein Foto, das werde ich dann nachher, wenn ich wieder Internet anmache auf meinem Handy. Na gut, er hat jetzt irgendwie gar nichts gesagt von dem, was ich bekomme. Seltsam, oder? Wo ist Onkel Enzo? 10 Minuten überzogen, naja. geht für eine Pizza.
Nee, geht gar nicht. Und der hat nichts gesagt, weil der hat Todesangst. Also weil der Auslieferator weiß, was ihm jetzt droht.
Stimmt. Ich hoffe, ihr habt euch auch eine Pizza bestellt. Vielleicht kam die ja auch schon an. Dann würde ich sagen, guten Appetit euch. Cool ist, dass es ein Karton, man kennt ja diese Pizzakartons, diese weißen, die es halt überall gibt. Und der ist nicht so. Der sieht aus, der ist ganz braun. Und es ist ein Cosa Nostra-Sticker vorne drauf.
Ja, Stefan, guten Appetit. Lass es dir schmecken. Ich rieche schon den Knoblauch durch den Cyberspace.
Ich mache direkt ein Instagrammableres, ein Instagram-Foto, wie heißt das? Instagrammable. Direkt ein, da muss ich irgendwie gucken, dass ich mein Aufnahmegerät mit da drauf bekomme, damit das auch nach Podcast hier aussieht. So. Natürlich alles dann geteilt, keine Angst, damit ihr auch das Beweisfoto habt. Jetzt esse ich. Ich habe ja so ein neues Headset. Das heißt, links hängt jetzt das Mikrofon. Jetzt muss ich gucken, dass ich mir die Pizza immer so von rechts reinschiebe. Natürlich ein bisschen doof, dass ich jetzt bei der Aufnahme esse, aber es ist ja auch, wie gesagt, es ist ja auch eine gemütliche Folge heute. Ja,
schreibt es in die Kommis, dass der Stefan bitte mal leiser essen soll und dann können wir weitermachen. Es passt natürlich jetzt auch perfekt, weil du wolltest ja auch noch eine Filmempfehlung abgeben, ne?
Genau, Possessor, ja, da will ich auch gar nichts drüber sagen. Wie gesagt, zieht euch den rein. Ich hoffe, den gibt es irgendwann in Deutschland auch zum Stream. Wäre auf jeden Fall cool, ist ein super Film. Ich würde auch sagen, ja, hat halt einen gewissen Härtegrad. Ist nicht immer so nötig, aber ich meine, da hast du auch noch eine Meinung zu, aber vielleicht können wir die irgendwann mal, wenn der Film ein bisschen viraler ist, können wir die auch nochmal kundtun, unsere Kritik an dem Film. Und meine Filmempfehlung, ja, das ist auch eine Filmempfehlung, den Film gibt es noch nicht in Deutschland. Der kommt wahrscheinlich so, hoffentlich noch dieses Jahr irgendwie vernünftig raus. Weil das ist ein Film aus Japan, man weiß ja gar nicht, ob die Filme es alle rüberschaffen. Der lief auf der Nippon Connection, die ist aber jetzt vorbei, leider. Und der heißt Beyond the Infinite 2 Minutes und ist von Yunta Yamaguchi. Natürlich ist es ein Sci-Fi-Film, wir würden euch ja nichts anderes hier empfehlen. Und der Film, den fand ich einfach wunderbar. Wenn ihr den Film One Cut of the Dead kennt, und den kennst du ja, Alice, weil ich ihn dir mal geschenkt habe, dann, wenn man diesen Film mag, dann wird man den Film auch auf jeden Fall mögen. Wobei ich finde jetzt, dieser Sci-Fi-Film, also Beyond the Infinite 2 Minutes, dass der nochmal so ein bisschen nicht ganz so abgefreakt ist. Also der ist schon ein bisschen gestreamliner, würde ich sagen, und ist aber auch ein One-Cut eben, oder zumindest ein vorgegebener One-Cut. Das macht den Film auch nochmal interessant, aber der ist jetzt nicht ganz so, kann man sagen, so anstrengend wie One Cut of the Dead oder nicht ganz so experimentell. Und es geht um einen Zeitreisemechanismus, um 2 Minuten eben, wie man sich denken kann, aus dem Titel schon. Mehr möchte ich auch gar nicht verraten, weil je nachdem, wie man sich da halt spoilern lassen möchte, kann man ja auch selber sich den Trailer angucken oder was dazu durchlesen. Ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Empfehlung. Echt ein sehr liebevoll gemachter Sci-Fi-Film und der wurde während Corona gedreht, sodass das eben auch sehr minimalistisch alles ist. Aber eigentlich klingt das jetzt, glaube ich, alles gar nicht so gut, wie der Film eigentlich ist. Bringt es nicht so gut rüber, wie begeistert ich eigentlich bin. Ist, wie gesagt, alles super gemacht und hat von mir auch sehr viele Sterne bekommen auf Letterboxd, wo wir auch sind. Folgt uns auf Letterboxd.
Ja, Mann. Ja. Ja, danke, Stefan, für den Tipp. Wenn wir gerade Sci-Fi-Corner machen, wir müssen ja auch manchmal über Bücher reden. Da kann ich ja mal anmerken, dass ich mir jetzt ein wahres Mammutprojekt auferlegt habe. Wobei vielleicht auch nicht, weil mal gucken, wie weit ich es lesen werde. Aber da wir Snow Crash jetzt abgeschlossen haben und ich Bock hatte, weiterzulesen, was man so nebenher auch mal mitlesen kann, abgesehen von dem nächsten Buch, was wir im Podcast besprechen, das werden wir später nochmal anteasen, habe ich jetzt eine Reihe angefangen zu lesen mit dem ersten Band, und zwar von James A. Corey, Leviathan Wakes. Das ist die literarische Vorlage zur Serie The Expanse, die ich nicht gesehen habe, von der ich aber immer nur gehört habe und auch die Bücher natürlich noch gar nichts davon gelesen habe. Und irgendwie dachte er so ein bisschen auf so richtige Weltraum-Action, hätte ich eigentlich mal Bock drauf. Also das werde ich mir jetzt mal geben. Das ist jetzt ja auch nicht unbedingt vielleicht die höchste, anspruchsvollste Sci-Fi-Literatur, aber ein bisschen so Weltraum-Action habe ich mal wieder Bock drauf und da bin ich jetzt gerade dran und werde berichten, ob ich über den ersten Band hinauskomme oder wie es aussieht. Es sind auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile irgendwie 9 Bücher oder so, 600 Seiten, also mal gucken.
Ja, cool, ich habe davon noch nichts gehört, aber halt uns auf dem Laufenden, denn du wirst ja ein bisschen daran kauen wahrscheinlich.
Ich denke auch.
Apropos kauen, ich wollte gerade noch ein Foto von der Pizza machen, natürlich, muss ja alles gut kommentiert werden, aber man kann das Foto, glaube ich, unter Hashtag der hungrige Instagrammer laufen lassen, weil ich habe schon ein bisschen was gegessen, weil ich auf die Idee kam, ein Foto davon zu machen.
Ein bisschen genascht.
Genau. Den Pizzaschneider habe ich übrigens von dir auch geschenkt bekommen, wenn du dich noch daran erinnerst.
Nee, echt?
Doch, als ich noch in der WG gewohnt habe, hast du mir den mal mitgebracht, weil du so erzürnt darüber warst.
Dass du keinen hattest, daher stimmt.
Dass wir keinen hatten, ja.
Stimmt. Mhm.
Ja gut, dann können wir, würde ich sagen, rüberspringen. Ich kaue euch hier weiter ins Ohr und wir springen ganz wir leiten jetzt über mit dem anderen Film, würde ich sagen, nämlich Ready Player One. Da haben wir uns ja noch nicht angeguckt, du kennst ihn noch nicht, stimmt. Aber wir haben uns du hast die ersten 5 Minuten angesehen. Gibt's auf YouTube, wahrscheinlich illegal gerippt. Weil da geht es ja um die Oasis. Kannst du mal erklären, was das ist?
Ja, die Oasis ist quasi das Metaversum. Also ich kann es dir nicht genau erklären, was das ist, weil ich den Film ja nicht gesehen habe. Ich habe nur die visuelle Einführung in die Oasis gesehen. Eine Szene, die ich auch vorher schon mal gesehen hatte in irgendeinem Zusammenhang. So wurde irgendwie mal geklippt. Man kennt das mittlerweile. Das ist quasi das Metaversum, kann man sagen. Also es ist eine virtuelle Realität, die man sich einklinken kann, in der man sich mit einem Avatar einloggt, einer visuellen Repräsentation, die völlig frei gestaltet werden kann. Also in dem Film ist, glaube ich, auch vielleicht am Anfang auch so der Spaß zu gucken, hey, welche Figuren kenne ich alle irgendwie? Wer hüpft da alles so im Hintergrund rum? Irgendwie Tracer blinkt da durchs Bild und wer nicht alles? Also ein bisschen anders als beim Metaversum. Und es ist halt sehr, und korrigiere mich da, wenn der Film dann noch was anderes präsentiert, es wirkte auf mich halt extremst fantastisch. Also gar nicht so sehr wie jetzt irgendwie so eine Art, wie es das Metaversum ja auch eher so ein Internetort ist, sondern hier wirklich mehr so eine Zauberwelt. Also es könnte auch der Schrank nach Narnia sein, durch den man irgendwie geht. Man geht da ins Zauberland, wo jeder irgendwie ein Zauberer ist und alles kann und alles machen kann und fantastischste Fantasy-Welten und Videospielwelten und was nicht alles irgendwie erlebt. Also nicht so visuell kohärent, sondern eher so, alles ist möglich einfach.
Genau, also wenn man jetzt mal unterstellt, dass Ernest Cline, also dass Steven Spielberg sich eng an Ernest Clines Vorlage orientiert hat und die wiederum sich auch an Snohomish orientiert hat, dann ist es halt irgendwie so eine Art Weiterentwicklung vom Metaverse, würde ich sagen. Interessant fand ich noch den Aspekt, man lernt ja wirklich nicht so viel drüber in den ersten 5 Minuten, aber den Aspekt, also erstmal klar, dass Avatar auch als Begriff benutzt natürlich und dass Geld eine Rolle spielt, vielleicht eine andere Rolle als jetzt im Metaverse, weil wenn du sammelst halt Geld wie in so einem Computerspiel eigentlich. Wie in so einem, wie heißen die, MMORPG oder so. Wenn man stirbt, ist alles weg. Also der Charakter, der kann einfach nicht neu gemacht werden, aber er hat halt nichts. Also wie in so einem Roguelike oder so.
No.
Und das fand ich einen interessanten Aspekt, aber das macht den Film dann später auch ein bisschen problematisch, weil da geht es dann schon so ein bisschen um so eine Ideologie, aber da, ich will nicht zu viel verraten. Ich finde, den Film, den kann man sich auch angucken, aber keine große Sprawl-Radio-Empfehlung. Von mir aus jedenfalls nicht.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe ihn nicht gesehen und nach deinem Kommentar gucke ich ihn vielleicht auch nicht mehr. Wer weiß.
Ja. Okay, ja gut, jetzt kann ich mich ja erstmal zurücklehnen, weil du machst die Inhaltszusammenfassung. Ich kann weiter Pizza
essen. Kannst du mal ein bisschen essen, Stefan? Ja, wir sprechen jetzt rüber. Über Snow Crash.
Genau. Im Cyberspace findet ihr uns auf Twitter unter Sprawl Radio. Oder ihr schreibt uns eine Mail an sprawlradio@gmx.de. Außerdem könnt ihr uns über PayPal oder in Form von Kommentaren auf Apple Podcast unterstützen.
Wir lesen Snow Crash. Heute die zweite Hälfte ab Kapitel 31. Hiro und YT stellen weitere Nachforschungen zu der geheimnisvollen Droge Snow Crash und den finsteren Machenschaften von L. Bob Rife und seinem Handlanger Raven an. Dabei kann Hiro weitere Zusammenhänge zwischen Snow Crash und dem altertümlichen sumerischen Kult der Aschera herstellen. Die sumerische Sprache ist eine universelle Ursprache oder Tiefensprache, die direkt mittels sprachlicher Handlungsanweisungen, den sogenannten M, Einfluss auf das Verhalten von Menschen nehmen kann, sie somit kontrolliert und sich gleich eines Virus auf andere Menschen übertragen lässt. Rife ist bei Ausgrabungen im heutigen Irak über die Geheimnisse dieser Sprache gestoßen und möchte das Virus durch die Droge Snow Crash sowohl im Metaversum als auch in der realen Welt verbreiten, um mittels Gedankenkontrolle zu verhindern, dass die Menschen, vor allem seine Programmierer, Zugang zu seinem Kapital, nämlich Informationen, erhalten. YT wird bei ihrer Suche nach einer Probe Snow Crash von Anhängern von Rives Aschera-Kult gefangen genommen und auf das Floß verschleppt. Es handelt sich dabei um einen umfunktionierten Flugzeugträger, der als schwimmende Festung Geflüchtete aus der ganzen Welt nach Amerika eskortiert. Dort verguckt sie sich in den hünenhaften Raven, doch es stellt sich heraus, dass sie als Geisel herhalten muss, um zu verhindern, dass Onkel Enzos Mafia Rives Pläne durchkreuzen kann. Hiro versucht unterdessen, Juanita ausfindig zu machen, die sich vermutlich ebenfalls auf dem Floß befindet, und gerät dabei in Port Sherman zwischen die Fronten. Mit der Hilfe von Fischauge, einem der Top-Leute von Onkel Enzo, versucht er einen Weg auf das Floß zu finden, doch der mörderische Raven hat es bereits auf sie abgesehen und der Ausgang der Rettungsaktion ist ungewiss. Währenddessen schreitet Rives Plan weiter voran, denn im Metaversum haben sich alle namhaften Hacker zu einer Benefizveranstaltung für den infizierten David getroffen. Ein perfektes Ziel für das Snow-Crash-Virus. Können Rives finstere Pläne durchkreuzt werden? Wird Hiro das Floß erreichen und YT und Juanita aus den Fängen des Kults befreien? Werden Cosa Nostra-Pizzen auch weiterhin innerhalb von 30 Minuten heiß, frisch und lecker geliefert?
Ja, von wegen.
Und was hat es eigentlich mit den Rattendingern auf sich? Das alles und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt exklusiv bei Sprawl Radio.
Ja, gut, auf die meisten Fragen können wir halt ja antworten. Von daher bis zum nächsten Mal.
Alles klar, Sprawl Radio. Ja, auch wieder eine etwas längere Zusammenfassung, weil wir ja viel Plot jetzt gelesen haben. Wir haben ja die komplette zweite Hälfte des Buchs jetzt fertig gelesen. Manche von uns sogar kurz vor der Aufnahme erst. Und wir können diese ganzen Fragen jetzt beantworten. Aber ich würde fast sagen, wir steigen wieder, wie ihr es von uns gewohnt seid, ein mit der ganz lame Frage. Ja, Stefan, wie hat dir denn das Buch gefallen?
Das war jetzt ein alkoholfreies Bier. Gehört natürlich zur Pizza dazu und zum Podcasten. Ich habe so das Gefühl gehabt beim Lesen, diesmal hatte ich zumindest mehr Zeit. Ich habe mir zumindest mehr Zeit genommen und das ein bisschen entspannter gelesen als beim letzten Mal. Deswegen kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, dass mein Eindruck jetzt nicht mehr getrübt davon ist, als ich gehetzt war oder so.
Ja.
Ich habe es zwar auch gerade eben erst fertig gelesen, aber ich habe es halt mir gut eingeteilt und ich hatte auch Spaß durchaus beim Lesen. Das heißt, diesmal kann ich einen ungetrübten Eindruck euch schildern. Und ich glaube erstmal, dass wir mit unserer Doppelfolge dem Buch jetzt nicht ganz gerecht werden. Das ist aber auch ja gar nicht so beabsichtigt. Ich meine, wir können jetzt einfach viel nicht thematisieren natürlich. Ich glaube aber auch, dass das Buch seiner Geschichte auch nicht ganz gerecht wird, weil ich finde, da verläuft sich einfach viel, da steckt einfach viel zu viel drin und es ist ein bisschen zu ambitioniert und das steht bei mir auch im Nachwort, wo Stevenson nochmal zu Wort kommt. Und wir hatten ja schon über die Verfehlung im Ton gesprochen, das würde ich weiterhin bestätigen, dass mir das teilweise, das ist ein bisschen all over the place, das habe ich jetzt heute schon mal über die Doku gesagt, aber es passt auf das Buch, finde ich, auch ein bisschen. Das ist so mein Kommentar und vielleicht alles Weitere dann so im Laufe der Folge.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen, auch wenn es nicht frei von kritikwürdigen Aspekten ist, die auch, wo ich auch sagen würde, da setzt sich einiges fort, was wir im letzten Teil schon angesprochen haben. Also bestimmte Längen im Plot und bestimmte Verfehlungen im Ton, wie du es jetzt genannt hast, sehe ich dann nach wie vor. Wobei Längen im Plot gar nicht mehr so schlimm jetzt wie im ersten Teil. Ich muss sagen, es ist ja häufig so, man liest etwas oder man guckt einen Film und die Meinung am Anfang ist immer noch so relativ hoch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist oft so, oh, das ist ja fast ein 8-Punkte-Film irgendwie so. Und dann so tick, 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 Punkte so runter, weil man irgendwie so merkt, so, ah, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das ist irgendwie blöd. Und ich muss sagen, dass ich eher finde, dass die, jetzt mal abgesehen vom grandiosen Worldbuilding, was für mich dieses Buch auch vor allem auszeichnet, was ich die größte Stärke dieser Erzählung finde, ist die Welt, in der das Spiel, die da gezeichnet wird. Das passiert natürlich am Anfang ganz, ganz viel. Aber was die Plot-Ebene angeht, finde ich, zieht der zieht in der zweiten Hälfte des Buches ganz schön an. Und das fand ich sehr erfrischend. Also das ist ja etwas, was wir von Gibson oft so nicht so bekommen haben, dass der Plot am Ende irgendwie anzieht und wirklich in Fahrt kommt. Das muss ja auch gar nicht immer sein, aber hier, finde ich, wird es unglaublich temporeich mit vielen spannenden Szenen, auch coolen Action-Szenen und so einem Gefühl von, es spitzt sich total krass zu, was ich total anregend fand zu lesen. Und mich dann irgendwie einfach darüber gefreut habe, mal so ein lockeres, temporeiches, ja, nicht Quatschbuch, das klingt irgendwie so abwertend, aber so ein bisschen einfach mal so eine lockere Geschichte irgendwie zu lesen, wo man sich die ganze Zeit so, wo man so ein schönes Kopfkino dabei hat und irgendwie so denkt so, cool, das ist irgendwie spannend, ah, die Charaktere sind irgendwie cool, das sind auch so Überhelden irgendwie teilweise, denen man nichts anhaben kann und so. Das hat mir Freude bereitet. Jetzt unabhängig von einem inhaltlichen oder einem symbolischen oder einem Super 7 oder was auch immer Anspruch, aber nur so auf dieser Ebene hat mich das ganz gut abgeholt und hat mir sehr viel Freude bereitet beim Lesen.
Ja, also da geht unsere Meinung mal wieder auseinander, wie schon ein paar Mal zuvor. Oft sind wir ja auch einer Meinung. Aber ich glaube, ich hätte das Buch, hätten wir das jetzt nicht im Podcast besprochen, gar nicht unbedingt weitergelesen.
Das ist natürlich eine krasse Ansage, Stefan.
Das ist, ja, aber nicht, weil es irgendwie, ich meine, ich habe viele Bücher angefangen und nicht weitergelesen, aus verschiedensten Gründen, so zum Beispiel auch Moby Dick, wo man jetzt nicht gerade sagen kann, Moby Dick ist ein Buch, was irgendwie, was man nicht lesen kann oder so. Ist ja ein super, sehr, also ich fand auch alles super bei Moby Dick. Bei dem Buch hätte ich, glaube ich, eher so die Geduld verloren, jetzt bei Snow Crash, weil, ich habe mich mit einem Kumpel getroffen und der ist auch ein großer Sci-Fi-Fan und wir haben dann über das Buch auch ein bisschen geredet, weil ich es auch gerade dabei hatte, weil ich es natürlich immer gelesen habe jetzt die letzten zwei Wochen. Und der meinte dann, ah ja, super Buch, so, ah ja, die Welt und also genau, was wir eigentlich auch gesagt haben, Worldbuilding, ja, super. Aber er hat mir dann gesagt, und das hat mich dann sehr beruhigt, er hat beim Lesen oft den Faden verloren. Und das ging mir halt auch so. Und ich glaube, wenn das bei Büchern so ist, dass ich den Faden verliere und dann Sätze immer noch mal lesen muss und irgendwie, das kenne ich ja von wissenschaftlicher Literatur natürlich auch, aber da ist ja den Faden verlieren. Ich meine, die Bücher sind halt irgendwann, oder die Texte sind irgendwann auch vorbei und die haben natürlich eine ganz andere Informationsdichte. Aber bei dem Buch hätte ich das dann, glaube ich, nicht weiter eingesehen, dass ich so oft rauskomme aus der eigentlichen Geschichte. Es gab aber auch immer wieder Momente, kann ich auch dann mit dem Finger drauf zeigen, was das für Momente waren, wo ich total drin war, wo ich dann dachte, ja geil, warum wird das Buch nicht die ganze Zeit so geschrieben? Aber wie gesagt, das klingt jetzt sehr hart, meine Kritik, aber ich glaube, es ist klar, was ich auch damit meine, dass ich das nicht unbedingt weitergelesen hätte. Ist jetzt kein vernichtendes Urteil, sondern einfach nur eine, vielleicht eine Geduldssache oder so bei mir. Und ja, also die andere Frage ist halt, ob ich es weiterempfehlen würde natürlich. Und ich glaube, ich würde da schon sagen, ja, es ist schon vielleicht ein bisschen mehr Special Interest, wobei ja auch schon Neuromancer Special Interest ist irgendwie, weil es ja auch nicht für jeder Mann oder jeder Frau ist. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher und es fällt mir auch ehrlich gesagt schwierig, so eine wirklich sehr präzise Literaturkritik da jetzt zu liefern, eben weil wir auch keine, oder weil ich kein Literaturkritiker bin. Ich glaube, du hast da oft bessere Worte für, warum etwas gut ist oder nicht.
Danke, Stefan. Das ist aber ein schönes Kompliment. Ich nehme es gerne an, kommentarlos. Ja, ich meine, es ist doch auch absolut legitim, mit Sachen zu connecten oder mit Sachen nicht zu connecten, ohne dass man jetzt genau Worte dafür finden muss. Es ist ja auch einfach eine Frage auch des Tons und der Art zu schreiben und der Länge und der Struktur und so weiter.
Und der Übersetzung vielleicht auch.
Vielleicht der Übersetzung, ja. Aber grundsätzlich irgendwie so diese Frage, dass du dir jetzt nochmal aufgeworfen hast, würde man das Buch weiterempfehlen? Die würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ich finde, Snow Crash ist eine super Alternative, wenn man sagt, ey, ich interessiere mich irgendwie für Cyberpunk und möchte wissen, was da so die Kernelemente irgendwie sind. Und dann könnte ich auch gut verstehen, wenn jemand sagt, so, ich habe Neuromancer angefangen, kann damit überhaupt nichts anfangen, tonal oder aufgrund der Sprache oder was auch immer. Und dann würde ich absolut sagen, okay, dann probier es mal mit Snow Crash. Das ist einfach ich finde, ein sehr gutes Beispiel für einen anderen Zugang. Insofern bin ich sehr froh, dass wir das jetzt hier nochmal besprechen konnten, auch wenn wir es nur knapp besprechen. Aber wir haben es ja jetzt ja nun beide gelesen und jetzt noch ein längeres Buch gelesen, was als Cyberpunk-Quote-unquote-Klassiker gilt. Und in vielen Sachen, finde ich, könnten die unterschiedlicher nicht sein, obwohl sie gleichzeitig viele Gemeinsamkeiten haben.
Also Zugang zum Cyberpunk, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich meine, Cyberpunk, vielleicht ist es auch meine Lesart, mir gefällt ja extrem gut daran, dieser Noir Detective. Das ist das, was ich ja auch in der Burning Chrome-Folge immer wieder betont habe, dass mir das so gut gefällt und dass ich da auch super mit connecten kann, vielleicht sogar mehr als du ja tatsächlich. Und ich würde das Buch, also Snow Crash, jetzt näher an sowas sehen wie Ready Player One, nämlich so ein bisschen so eine sehr comichafte Welt, deswegen passt der Film dazu auch so gut, Ready Player One, von der Bildsprache her zumindest ein Stück weit, dieses bunte, schrille, klar, es ist jetzt noch überspitzter so, es ist mehr Fantasy noch, aber dieser Noir-Detective fehlt halt komplett in dieser Geschichte, in Snow Crash.
Ja, aber dann hake ich direkt ein, weil Noir-Detective ist kein Alleinstellungsmerkmal des Cyberpunk. Es ist nicht mal eine bedingende Vorbedingung, es ist ein Trope, der dazu sehr gut passt und der bei Neuromancer natürlich sehr im Mittelpunkt steht, aber leider halt auch nicht zwingend. Und das jetzt näher an Ready Player One zu verorten, okay, da fehlt mir jetzt auch die Argumentation. Ich habe jetzt nur diese Szene gesehen, aber wir haben es hier halt bei Snow Crash auch mit einer so tiefen und vielschichtigen Darstellung einer Gegenwart zu tun, die in der Zukunft verortet ist, die sich aber auf Aspekte der Gegenwart des Autors ganz klar beziehen lassen. Und zwar in irgendwie auch einer anderen Form, als Gibson das natürlich macht. Also viel mehr an das Amerika irgendwie, an das wirtschaftliche und das soziale Amerika irgendwie gebunden und das halt einfach in die Zukunft verfrachtet und extremst weiterdenkt und das unterwandert. Gleichzeitig aber auch, obwohl diese Welt absurd und teilweise erschreckend ist, es mit einer Selbstverständlichkeit darstellt und einer Natürlichkeit, in der sich auch die Figuren durch diese Welt bewegen, wo ich sagen würde, genau exakt das ist einer dieser Kernaspekte des Cyberpunk. Und auch wenn sich das tonal bei Snow Crash anders ausdrückt und es kann einem besser gefallen oder schlechter gefallen, diese Grundidee ist irgendwie da und ich finde, das macht Snow Crash halt auch richtig, richtig gut.
Ja, also mich hat an der Geschichte auch gestört, auf so einer großen narrativen Ebene, dass es im Prinzip ja so, ein Junge und seine FreundInnen retten die Welt oder Amerika in dem Fall. Und das finde ich irgendwie, mir war dann schon klar, nach der Hälfte des Buchs oder so, oder in der zweiten Hälfte, als ich die dann gelesen habe, dass das Buch wahrscheinlich ein Happy End haben wird, so wie das geschrieben und angelegt ist irgendwie. Und das ist halt jetzt, also da kann man wirklich jetzt nicht sagen, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil ich meine, das ist wirklich ein Stück weit Geschmackssache, ob man eher so was Düsteres mag oder was man so gerne für eine Botschaft am Ende hören will oder so. Also ja, natürlich, manche Leute gucken sich lieber Komödien an, manche gucken lieber Horrorfilme so. Deswegen kann ich das Buch jetzt dahingehend gar nicht so kritisieren, weil es einfach so ein Buch ist. Aber es gefällt mir halt nicht so gut, dieses Narrativ von irgendwie, da ist halt einer auserwählt irgendwie. Gut, klar, er ist halt irgendwie auch in der Welt schon etabliert als der krasseste Hacker-Dude. Deswegen wird er dann natürlich auch irgendwie auf diese Mission geschickt. Aber ja, mich hat das nicht so abgeholt einfach. Aber wenn ich jetzt so rumnöckel, das klingt auch, als wäre das Buch irgendwie furchtbar gewesen.
Du nöckelst so ja auch nicht. Und ich sitze wieder auf heißen Kohlen, weil ich dir wieder mal widersprechen möchte, Stefan. Ich finde überhaupt nicht, dass Hero ein Auserwählter ist. Und ich finde überhaupt nicht, dass diese Charaktere die Welt retten. Überhaupt nicht. Ich finde gerade das ist interessanter. Also ich meine, der Plot und der Bösewicht und die Bedrohung, klar, das bedroht die Welt auf jeden Fall. Aber es würde sozusagen ja die Welt nur noch schlimmer machen. Aber die ist ja schon schlimm. Also die ist ja schon verquer. Ja, die ist ja aus unserer Sicht schon irgendwie weird. Und natürlich ist das total überzeichnet mit diesem Asherah-Kult und Bob Rife und die Welt wird irgendwie gerettet. Aber das hat ja, und das finde ich so schön an dem Schluss auch, jetzt sind wir schon beim Ende, aber ich finde das so schön, dass irgendwie dieses Gefühl aufkommt, klar, dieses Abenteuer ist gelöst, aber eigentlich war das nur eine Randnotiz in dieser absurden, verrückten Welt, die immer noch nach den gleichen anarchokapitalistischen Regeln funktioniert und wie Leute immer noch denselben Scheiß irgendwie machen und nicht wissen irgendwie, wie sie klarkommen sollen. Und das ist okay so. Also es wurde die Welt nicht gerettet, weil es wurde an der Welt grundlegend nichts verändert, sozusagen. Weißt du, die Welt wurde nicht zum Besseren verändert. Es wurde nur eine Katastrophe verhindert, aber die Missstände, die das überhaupt erst begünstigen oder bedingen konnten, sind immer noch da. Und das drückt sich so schön aus, finde ich, an diesem Ende. Das endet ja mit YT, die irgendwie dieses ganze Aftermath, dieses Chaos irgendwie sich anguckt, an diesem, der Show dann am Flughafen und es brennt und die Mafia und die Hubschrauber und Blutkonserven, bla bla bla. Und sie guckt sich das irgendwie an und dann heißt es, aber nach einer Weile wird es langweilig. Daher cascadet sie zum Hauptterminal zurück. Ne, und dann wartet halt ihre Mom im Auto und holt sie ab nach Hause. Ja, nach Hause klingt nicht schlecht. Mhm. Und du weißt,
Das hat mir auch sehr gut gefallen, das absolute Ende. Das fand ich auch poetisch oder so.
Ja, weil du weißt halt, am nächsten Tag ist sie wieder unterwegs und harponiert wieder über die Straßen und erlebt sozusagen das nächste wacky Adventure. Und es wird einfach keine Position bezogen gegenüber dieser absurden Welt. Mhm. Und das ist, finde ich, ist ein sehr cyberpunkischer Gedanke.
Ja, aber jetzt nochmal, weil du jetzt Ready Player One Fantasy genannt hast, ich fand die Welt halt auch ein Stück weit irgendwie unglaubwürdig und also gerade vielleicht auch durch die lustigen Elemente war das auch so ein bisschen alles so überspitzte, ja, so sehr, sehr, ja, so eine Satire, sehr überspitzt halt.
Ja.
Was ich dann wieder gut fand, um jetzt mal positive Sachen auch zu erwähnen, dass ja doch die einzelnen Sachen ineinander greifen. Nicht wie, so, wie bei Gibson halt zum Beispiel. Dass man irgendwie erstmal drei Bücher liest und am Ende merkt man halt irgendwie, ja gut, das haben wir irgendwie auch irgendwie viele Sachen nicht erfahren oder viele Sachen doppelt gehört. So. Ja. Und da ist es dann am Ende ja auch so, ist letztendlich dieses Fido, haben wir vorhin schon erwähnt in dem ersten Teil unseres Podcasts, Fido, also das Rattending, das ist ja aus so einem, quasi aus einem Hund entstanden, erfahren wir dann ja im zweiten Teil des Buches. Und das rettet am Ende so ein bisschen den Tag. Und das finde ich dann schön, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dieses Element wird am Anfang nur erwähnt, weil es und damit es halt irgendwie cool klingt oder so, sondern diese Rattendinger haben doch tatsächlich, mit denen hat es noch was auf sich so. Fand ich dann ganz schön, dass das noch eingebracht wird. Und das hat man halt öfter in dem Buch gehabt, dass man so denkt, deswegen wurde das halt erwähnt. Es ist einfach gut konstruiert, die Geschichte. Wie gesagt, ich fand sie halt nur so ein bisschen. Diesen großen Narrativ, der hat mir nicht so gut gefallen, aber kein super krasser Kritikpunkt. Ist einfach auch ein bisschen Geschmackssache.
Ja, ich habe mich jetzt halt nur an deiner Formulierung über diesen auserwählten Charakter ein bisschen gestört, weil ich finde, das wird der Geschichte nicht gerecht, dass man sie sozusagen als so ein klassisches Narrativ deutet, weil das dann, finde ich, schon ein bisschen auch in der Botschaft leicht vorbeigeht. Weil letztendlich, was macht Hiro halt auch? Er hat ja auch einfach nur am Endeffekt dieses Programm geschrieben, und am Ende ist halt auch nur ein Joke einfach, also mehr oder weniger. Ich fand das ganz schön bei diesem Benefizkonzert, ich hatte es schon angesprochen, ne, dann bauen sich ja diese Statuen auf und Raven hat die Bombe platziert und du denkst, okay, jetzt werden die Schriftrollen ausgerollt und Snowcrash, alle sehen das jetzt und werden für immer bezirzt sein von der Gedankenmanipulation, dann ist es halt nur so, was steht dann da drauf? Es ist halt irgendwie so ein Joke von Hiro einfach irgendwie so. So hier, wenn jetzt hier ein Virus drauf wäre, dann wärt ihr alle irgendwie fucked.
Genau, genau.
So, da werdet ihr alle tot, genau. Ja. So, rufen Sie Hiro Protagonist Security Services, erste Beratung gratis. Also,
ja, einfach so ein dummer Witz. Zitiert habe in der Einleitung, so das hat ja.
Genau.
Wobei, um jetzt wieder dagegen zu halten, ich glaube, Hiro würde sich selber durchaus als Ausgewählter bezeichnen.
Ja, natürlich.
Als Auserwählter.
Ja, das auf jeden Fall.
Der begreift das so.
Ja.
Sollen wir doch mal, ich habe ja wie gesagt wieder ein paar chronologische Notizen gemacht, da können wir auch. Also du hast bestimmt auch welche gemacht und da können wir vielleicht mal so ein bisschen noch an einzelne Punkte einsteigen. Jetzt haben wir schon das Ende.
Ja, wir können gleich noch mal so ein paar einzelne Punkte, die wir interessant fanden, gerne noch mal durchgehen. Ich finde jetzt auch nicht, dass wir noch mal eine On-Detail-Plot-Synopsis irgendwie machen müssen.
Nee.
Ihr wisst ja, worum es geht. Ihr habt es ja alle gelesen. Trotzdem natürlich auch noch mal ein paar Kritikpunkte, die so von mir kommen, damit ich jetzt auch nicht als Fanboy hier abgestempelt werde. Ich sehe da schon auch ein paar Schwächen. Also vor allem, obwohl ich das interessant finde mit diesem Unterbau über die Tiefensprache und Ashera und so weiter, das hat dann irgendwann schon dann auch bei mir gezündet und ich fand es ganz cool. Aber ich finde, da ist Stevenson echt so ein bisschen einfallslos gewesen bei der Präsentation. Also das sind zum Beispiel so Kapitel, wo ich dachte so, auch wenn die Infos interessant sind, aber immer wieder diese Struktur zu haben, dass Hiro mit dem Bibliothekar redet hermeneutisches Gespräch irgendwie hat, wie so ein Sokrates mit seinem Schüler immer, und was ist das und was passiert dann? Und dann der Bibliothekar erklärt es dann immer und immer wieder und dann stellt Hiro so eine hermeneutische Gegenfrage und dann geht es irgendwie weiter. Das ist schon ein bisschen zäh und ein sehr unorganischer Weg, Informationen oder diese Exposition weiterzugeben. Also,
weil das ja auch wirklich runtergedampft werden kann und wird ja auch zum Glück runtergedampft, weil ich habe die Kapitel auch so ein bisschen so, hoffentlich kommt nachher noch mal eine Exposition dazu, so gelesen irgendwie, so von wegen,
kommt sie dann ja
auch jetzt. Also ich habe mich so von wegen Stichwort Arbeit an der Uni und dann irgendwie schön abends mit einem Sci-Fi-Buch entspannen, dann ist der gleiche Mist. Historiker-Kram irgendwie.
Genau,
Was ich aber cool fand, und das habe ich mich auch tatsächlich schon mal gefragt, abseits des Buches, warum divergieren Sprachen eigentlich?
Ja.
Finde ich eine super interessante Frage. Das haben wir so ein bisschen, na gut, eigentlich keine Lösung, sondern nur zwei Theorieschulen vorgestellt bekommen, nämlich die Relativisten und die Universalisten. Und im Grunde, gut, das mit den Relativisten, das ist auch wieder ein bisschen sperrig beschrieben, ich zitiere mal, Sprache ist kein Vehikel fürs Denken, sondern dessen deterministisches Medium. Wahrnehmung wird durch den Strom der Sinneseindrücke bestimmt. Evolution der Sprache ist Evolution des Menschen selbst. Gut, also quasi, dass andere Eindrücke für eine andere Sprache sorgen. So, das habe ich das mir dann runtergedampft. Also, ne, das ist ja relativ. Also relativ, wie du halt lebst, was du siehst, da entwickelst du halt Begriffe zu vielleicht. Und so entstehen halt verschiedene Sprachen. Und da gibt es demgegenüber noch die Universalisten. Und die haben halt eben, die gehen davon aus, dass es eine gemeinsame Grundsprache gibt. Und die würde man finden, wenn man lange genug sucht. Und das fand ich super interessant, weil das ja wohl auch auf wirklichen Theorien beruht, so wie Noam Chomsky kommt ja auch noch drin vor in dem Buch, also kommt nicht vor, aber wird erwähnt, und das ist ja auch ein linker Systemkritiker, aber auch ein Sprachwissenschaftler, ein Linguist, Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Da war eine Stelle, wo ich wieder gecatcht war irgendwie.
Genau, und das wird ja dann später nochmal ausformuliert zu diesem Aspekt dieser tiefen Sprache eben. Und da fügen sich dann ja die Puzzleteile sozusagen zusammen, was die sumerische Sprache denn nun jetzt ist. Das ist halt eine Tiefensprache, die in der tiefen Struktur des Gehirns beheimatet ist, allen Menschen gemein ist, also dieses Universalistische und die man sozusagen, auf die man angesprochen werden kann. Und das klingt halt auch erstmal ein bisschen abgefahren. Und finde ich dann schon einen ganz interessanten Gedanken. Da springt natürlich Hiro sofort drauf an, weil er ist ja Hacker und vergleicht es halt eben mit der Programmiersprache und dem Binärcode, wo er halt auch sagt irgendwie so, ja klar, damit Maschinen kommunizieren können, damit du ein Programm schreiben kannst, brauchst du eine Programmiersprache, aber die kann ja auch nur greifen oder konnte nur entstehen aus dieser Grundsprache, aus der Tiefensprache in der Informationstechnik halt eben der Binärcode. Und das ist halt sehr darauf übertragbar. Und im Sinne der Story ist ja dann diese Tiefensprache, dieses Sumerische halt eben, wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, dieses Instrument der Gedankenkontrolle, weil du kannst damit dann sozusagen Menschen direkt beeinflussen. Und dann deutet Hiro halt auch diesen ganzen alttestamentarischen und noch älteren Mythos um und sagt halt, ach so, ja, dieser sumerische König, das war halt ein neurolinguistischer Hacker. So. Und da ist dann halt irgendwie so der Bogen geschlagen, so, ah ja. Und dann kann man es halt auch gut verstehen irgendwie. Ob man das jetzt als Quatsch dann abtut und sagt, das ist irgendwie zu abgefahren, sei dahingestellt, aber im Universum und im Kontext der Geschichte macht das dann irgendwie Sinn. Ne, weil die Hacker kennst du und das Metaversum kennst du und du weißt so ein bisschen, wie Programmieren funktioniert. Und das finde ich ganz smart, da dann diese Brücke zu schlagen und dann mit diesen Begriffen zu arbeiten. Und dann verstehst du es auch. Dann ist es nämlich gar nicht so sehr ein Virus im Sinne von ein Virus, der dich krank macht, sondern halt wie ein Computervirus halt eben, der die Programme korrumpieren kann.
Ja, ich habe dazu noch ein Zitat, was jetzt vielleicht nicht super krass dazu passt, aber da musst du mir vielleicht auch noch mal was erklären, weil du bist ja auch besser in diesen ganz komischen Vergleichen.
Religiös, Voodoo,
Voodoo, Hoodoo, bla bla bla. Genau. und ja, da steht, weil Rife sich das eben zu Nutzen machen will, wie du gesagt hast. Ja. Und das fand ich schon cool, weil das auch ein kritisches Moment hat. Rives Schlüsselerkenntnis war die, dass es keinen Unterschied zwischen der modernen Kultur und der sumerischen gibt. Wir besitzen ein riesiges Arbeiterheer, das unbelesen oder analphabetisch ist und sich auf das Fernsehen verlässt, was eine Art mündliche Tradition darstellt. Und wir haben eine kleine gebildete Machtelite, überwiegend die Leute, die ins Metaversum gehen, die begreifen, dass Information Macht bedeutet und die Gesellschaft kontrollieren, weil sie diese semistische Fähigkeit besitzen, magische Computersprachen zu sprechen. Das finde ich sehr cool, nochmal, das hat irgendwie die, das könnte ja fast auch so, ja, wie eigentlich da steht, jede Zeit charakterisieren, dass es quasi so eine Klassengesellschaft gibt. Und Rife ist natürlich auch in dem Sinne eigentlich ein smarter Typ gewesen, dass er das ja eben rausgefunden hat und dass man sich diese Abhängigkeit der Menschen auch von Medien oder so zunutze machen kann.
Genau, und da kommen nämlich diese Meh ins Spiel.
Also. Genau, das sind so diese, damit werden die Menschen eben programmiert. So, da gibt es ja noch diese Antennenwesen, sage ich mal, also die Antennen, die dann aus den Leuten rausragen, das sind ja wie so Golems, wie so Zombies eigentlich, ne? Die dann irgendwie etwas einprogrammiert bekommen und quasi als Algorithmen oder als Funktionen durchlaufen.
Ja. Genau, weil du halt in einer vorsprachlichen Zeit sozusagen eben Programme brauchtest, die den Menschen erklären, wie etwas funktioniert, was sie tun müssen. Weil man sich so nicht verbal jetzt irgendwie ausdrücken könnte. Das finde ich halt ein Gedanke, das ist sehr schwer nachzuvollziehen, sich da überhaupt reinzudenken, weil wir halt alles über Sprache eigentlich machen, ne? Also auch unsere Gedanken funktionieren ja irgendwie sprachlich. Das ist erstmal schwierig zu verstehen, aber das ist so dieser Ausgangspunkt. Und auch da greift dann halt wieder diese Analogie zur Computertechnik. Das würde man dann halt ein Skript nennen irgendwie. Also halt quasi etwas, was abläuft und dem Programm sagt, was es machen muss irgendwie so. Und mit diesen Skripten wird halt gearbeitet so. Und bei den Sumerern waren das halt die Mir, das waren halt quasi wie so Gesetzestexte oder mehr oder weniger. Und wer halt in der Lage ist, solche Mir zu schreiben oder auszusprechen oder sie weiterzugeben, der ist sozusagen ein neurolinguistischer Hacker und kann den Menschen kontrollieren, so wie es eben die sumerischen Könige damals auch getan haben. Also super abgefahren, aber das ist so der zentrale Ausgangspunkt. Und so könnte man es dann ja auch umdeuten. Gut, dann ist halt irgendwie das, was im Fernsehen läuft oder was in der Bild-Zeitung steht, das sind dann halt auch irgendwie so. Da musst du nicht drüber nachdenken. Du nimmst es halt auf und richtest dein Leben danach aus, wenn man es jetzt ganz simpel runterbrechen möchte. Und da würde ich auch sagen, da steckt halt so ein kritisches Moment irgendwie drin. Und was ich mir dazu noch notiert habe, ist natürlich auch, hat wahrscheinlich damit überhaupt nichts zu tun, aber bei dem Begriff Meme muss ich natürlich an das Wort Meme denken oder Meme, mhm. das ja eigentlich so ein Kunstwort ist. Also Richard Dawkins hat das ja quasi mal formuliert in so einem Buch aus den 90ern. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie dieses Buch heißt, aber ich glaube, ihr draußen wisst bestimmt, was es ist. Also sozusagen als Gegenstück zu den Genen, die weitergegeben werden können, gibt es halt die Meme und die transportieren aber halt jetzt keine biologischen Informationen, sondern die transportieren halt soziale, kulturelle, sonst wie Informationen, ne? Aber die sich genauso sozusagen weiter verbreiten, was ja super passt zu diesen, ne, wie wir sie jetzt hier bei Snow Crash haben, die, ne, weil das sind ja auch sozusagen soziale oder kulturelle Informationen, die das Handeln der Menschen bestimmen und weitergegeben werden. Also da ist die Parallele ja total klar. Und heute ist Meme natürlich ein bisschen was anderes, aber es ist ein Begriff, den jeder mittlerweile irgendwie kennt. Also das hat sich ja total verselbstständigt und bezeichnet ja jetzt etwas sehr Spezifisches, was jeder, der im Internet unterwegs ist oder in irgendeiner WhatsApp-Familiengruppe ist oder was auch immer, weiß, was ein Meme irgendwie ist. Mhm. Was sich ja sozusagen, und im Zusammenhang mit Memes steht ja dann auch halt die virale Verbreitung im Internet und da war für mich dann die Brücke so geschlagen. Also das ist ja schon ein interessanter Zusammenhang. Ja, es gibt total
Sinn auf jeden Fall. Was nicht so viel Sinn ergibt, um wieder auf die Story zu sprechen zu kommen, ist, er möchte ja Juanita vom Floß retten. Wir müssen auch nochmal über das Floß sprechen, weil ich das auch ein cooles Gebilde finde. Mhm. Und Juanita ist hat eine Antenne eingesetzt bekommen und müsste ja eigentlich auch so ein zombifiziertes Wesen schon sein, also ein quasi ein, was nur diesem Skript eben folgt. Aber dann fragt Hiro, warum wirkt der Virus denn bei dir nicht? Und dann sagt sie, ich habe viel Zeit mit Jesuiten verbracht und deswegen bin ich da immun gegen. Und das ist halt so eine Stelle, wo ich mir daneben geschrieben habe, so, naja, gut. Und weißt du, woran ich da denken musste?
Mhm. Woran?
An Princess Bride. Weil du hast mir den Film ja, wir haben ja so dieses Hausaufgabenspiel, jetzt werden es immer Filme aufgeben und die dann alle zwei Wochen gucken. Du hast mir Princess Bride empfohlen und den hätte ich sonst auch, glaube ich, nicht gesehen, aber ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Und Vizzini und Wesley, die streiten sich ja in dieser einen Szene, wo die dieses Spiel mit den Gläsern spielen, um Buttercup, also wo das Gift drin ist. Und da sagt Wesley, dann trinkt Vizzini irgendwann das Gift und fällt tot um. Und Wesley sagt, und dann fragt die Buttercup ihn auch, Wesley, wie hast du das denn gemacht? Oder wusstest du, dass er das Gift trinken würde? Ja, genau. Und er sagt dann, ja, das waren in beiden war Gift drin, aber ich bin immun dagegen geworden. Also, und in dem Film ist es ja total okay. Das ist halt einfach so der coolste Typ überhaupt.
Er hat sein Leben lang immer eine kleine Portion dieses Gift bei jeder Mahlzeit zu sich genommen und deswegen eine Immunität aufgebaut über die Jahre.
Genau. Und das ist in dem Buch wirkt es halt, es gibt ein paar Stellen, die dann so sind von wegen, ah gut, okay, es kommt halt Fido angerannt und der rettet halt jetzt irgendwie alle, also ein bisschen übertrieben jetzt, aber schon so Sachen, wo man halt nicht so denkt, ah okay, das ist jetzt so die Lösung für die Situation. Genau das mit diesem, als die beiden dann Sex haben, also Raven und Whitey, und dann auf einmal Whitey merkt, ah okay, ich hatte ja noch so ein in meiner Vagina irgendwie so ein Ding, was irgendwie den dann in den Penis sticht oder so und denkt so, ja okay, also ja. Also ich weiß nicht, ob das mit der Dendata schon mal vorher vorkam. Ich glaube, es wurde angedeutet, dass es so ein Sicherheitsanzug ist, den sie da trägt. Aber das sind so Szenen, wo ich dann so ein bisschen denke, wie in so einem Marvel-Film, okay, da kann jetzt irgendwie alles passieren und man denkt, und dann gibt es halt irgendwie.
Aber die Vagina Dendata, die muss ich in Schutz nehmen, weil sie erwähnt die vorher und sie hat ja auch ein bisschen, es wird ja immer thematisiert, sie wird ja von allen angeguckt, alle wollen sie irgendwie. Und sie hat ja auch einen gefährlichen Job, wo sie dann oft alleine irgendwo ist und ihr könnte ja was passieren. Also kann ich kaufe das schon ab, dass sie sozusagen diesen letzten Verteidigungsmechanismus eingebaut hat, falls es doch mal zum Schlimmsten kommen sollte. Und es wird ja auch eher, also es ist ja auch nicht so, als ob sie dadurch gerettet werden würde, sondern da entsteht ja überhaupt erst der Konflikt dadurch, weil sie hätte die ja eigentlich lieber rausgenommen vorher, weil sie wollte ja mit ihm Sex haben. Und dachte dann so, fuck, jetzt habe ich den aus Versehen betäubt und jetzt kriege ich aber gleich Ärger. Das bringt ja nur noch mal so ein bisschen noch mal Irrungen und Wirrungen rein. Also insofern fand ich das ganz gut. Mhm. Bei Juanita, ja, ist ein bisschen Plot-Armor irgendwie.
Ja.
Zum Thema Plot-Armor, da muss ich mich jetzt auch noch mal kurz dran denken, fand ich auch bei Blade Runner 2049 zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, aber da ist mir auch aufgefallen, dieser Blackout, der vor 10 Jahren passiert ist, über den immer alle reden, wo plötzlich alle Daten weg waren, weil es gab mal Stromausfall, da dachte ich auch so ein bisschen, brauchten da vielleicht die Drehbuchautoren einen Grund, warum auf diese Daten nicht mehr zugegriffen werden kann. Deswegen gab es halt irgendeinen ominösen Blackout. Weißt du, manchmal muss man sich halt, glaube ich, den Plot ein bisschen irgendwie zurechtschreiben, weil man merkt, sonst kommt man da nicht mehr raus. Ist halt immer doof, wenn das einem dann so auffällt. Ja.
Weswegen ich vielleicht auch noch so ein bisschen an so einen eher klassischen Narrativ denken musste, war dieses, wo die beiden sich die Motorradjagd am Ende im Metaverse, die dann auf einmal rauskommt, sodass Raven und Heroes Väter sich kannten. Mhm. Das fand ich auch. Also, naja, es waren ja auch nur so zwei Seiten, wo das kurz erklärt wird. Oder habe ich da was falsch verstanden?
Ja, das ist halt wichtig, glaube ich, für die Motivation auch von Raven nochmal irgendwie, warum er das eigentlich tut und warum er so ein eigentlich seine eigenen Motive hat, warum er Amerika zu Fall bringen möchte. Wegen diesem Verbrechen auch an seinem Volk und so weiter. Ist, glaube ich, nicht ganz, ganz so wichtig, aber verleiht ihm ein bisschen mehr Profil, würde ich schon sagen.
Ich fand das auch super interessant. Das war wieder so eine sehr starke Szene, die du gerade beschrieben hast. Also wie es dann quasi zum Geschlechtsakt der beiden kommt, also Whitey und Raven, die dann in dieser Kaschemme sitzen und dann irgendwie, also das fand ich sehr gut beschrieben. Einfach, es war einfach ein cooler Plotpoint, hat mir gut gefallen. So. Aber dann gab es wieder halt andere Sachen, die mich rausgerissen haben. Ich glaube, vor allem der Hero-Plot, der hat mir gar nicht so gut gefallen, weil der immer so ein bisschen all over the place war. Mm. Und auch, der ist ja auch einfach noch und nöcher rumgereist und damit seinen superschnellen Motorrädern immer und so. Das war einfach nicht so meins, glaube ich. Also auch dieses, ich bin der beste Schwertkämpfer der Welt und so. Wobei, er ist ja auch tatsächlich ein guter Schwertkämpfer, auch in der realen Welt, haben wir ja da erfahren. Und ja, aber auch so Sachen wie die diese Reason, diese Waffe, die war auch cool beschrieben.
Die Stimme der Vernunft.
Immer gekühlt werden muss, weil die so atomare Pfeile schießt irgendwie so. Das war schon cool gemacht.
Ja, ich finde auch, der Hero-Plot nimmt dann Fahrt auf, wenn es quasi Richtung Floß geht. Also ich muss auch sagen, ich finde auch, dass Floß, also weil ich habe das jetzt ja als Flugzeugträger beschrieben, aber das trifft ja den Kern nicht so ganz, weil man muss sich das so vorstellen, dass in der Mitte der Flugzeugträger fährt, schwimmt, wie auch immer, und außenrum praktisch eine riesige Stadt aus Booten ist, die zusammengebunden sind und so weiter und da mitreisen. Also ein
Floß eigentlich. Und da gibt es auch teilweise Lose. Da gibt es auch teilweise Straßen drin.
Genau,
und Wasserstraßen. Aber, also ich hab mir das, genau, so ein bisschen wie, ich habe jetzt Waterworld nicht gesehen, aber man kennt ja die Bilder.
Ja, genau.
Vielleicht so in die Richtung. Genau, das fand ich auch super cool, weil der Gedanke dieser Migrationsbewegung, der gefällt mir so gut. Und das ist ja klar, es ist natürlich auch nicht nur heute ein aktuelles Thema, sondern es gibt schon immer Migration. Es ist nur einfach heute ein bisschen politisch aufgeladener, das Thema Migration und gerade auch Flüchtende. Das ist ja nochmal auch ein anderes Phänomen oder ein Unterphänomen von Migration. Und das finde ich super spannend. Und da kann man jetzt mal wieder sagen, ja, in your face, also in your face, Zukunftsprophet. Das wäre jetzt nur ein Joke, weil Stevenson hat ja nicht den Anspruch, die Zukunft vorauszusehen. Aber so diese Blade Runner-Dokumacher-Leute, die würden da nämlich irgendwie merken, ja gut, auf dem Floß sind jetzt in dieser Geschichte, in dieser Welt, sind halt hauptsächlich Menschen aus Südostasien und auch China. Und es sind heute nicht so die Menschen, die klassischerweise sich auf den Weg machen, sage ich mal, sondern das sind halt, heute sind es eher andere Flüchtlings- und Migrationsbewegungen. Und das finde ich ganz spannend, dass das da eben irgendwie nicht zutrifft und vielleicht auch aus so einer ganz anderen Zeit kommt.
Ja, wobei man könnte es vielleicht auch so deuten, dass es halt über das Floß kommt halt die Workforce, ne? Da kommt halt die Biomasse.
Ah, okay.
Vielleicht kann man dann irgendwie Parallelen ziehen, ja, also nicht, dass jetzt irgendwie Südostasien heute und China und so jetzt die Workforce ist, aber zumindest halt der Markt, von dessen wir immer noch im Westen irgendwie Wirtschaftswachstum haben können. Also jetzt als super flach ausgedrückt, ne? Aber im Sinne von, das ist schon dann auch eine Workforce für unseren Wohlstand, weil es halt ein Markt ist, wo gekauft wird, aber nicht, weil sie jetzt nach Amerika kommen, um da zu arbeiten. Aber
wenn ihr gut aufgepasst habt da draußen, ihr CyberpunkerInnen, dann wisst ihr ja, dass wir uns auch schon mal über Wallerstein unterhalten haben, der diese Weltsystemtheorie hatte und die Welt in Nord und Süd eingeteilt hat. Würde da ja zu passen. Ich habe noch ein Zitat zum Floß rausgeschrieben. Ich bin ja heute so ein bisschen für die Zitate zuständig. Derweil dachte er sich, also Rife, das Floß als Mittel aus, Hunderttausende seiner Kulturen aus den kaputten Teilen Asiens nach Amerika zu schaffen. Die Medien vermitteln ein Bild vom Floß, als würde dort das völlige Chaos herrschen, als würden tausende verschiedene Sprachen gesprochen werden und als würde es keine zentrale Aufsicht geben. Aber so ist es nicht. Es ist hochorganisiert und unter strenger Aufsicht. Diese Leute reden in Zungen miteinander. Elba Brife hat die Xenologie genommen, sie perfektioniert und eine Wissenschaft daraus gemacht. Also es zeichnet jetzt kein perfektes Bild vom Floß, aber ich finde das trotzdem irgendwie auch einen interessanten Gedanken, noch verknüpft mit dem, was wir vorhin gesagt haben. Auch dieser Sprachgedanke, dass quasi da wieder so eine Einheitskultur irgendwie herrscht auf diesem Fluss.
Und das ist doch ein super wichtiger Gegenentwurf zu dem Amerika, was wir in Snow Crash präsentiert bekommen. Da gerne nochmal in die letzte Folge auch rein, dann zum Anarchokapitalismus, wo wir quasi überhaupt keine Beständigkeit, überhaupt keine Regeln mehr, überhaupt keine Sicherheit mehr haben, außer du hast die finanziellen Mittel, um sie dir irgendwie ermöglichen zu können, weil du musst dir mit den Enklaven irgendwie dann gut stehen oder je nachdem, wo du wohnst oder ob du da Sicherheitsdienste hast oder nicht, ob du dir das leisten kannst oder nicht. Also diese völlige Ungewissheit und Unbeständigkeit, dazu ist das Floß ja genau deswegen ein krasser Gegenentwurf, weil es halt eine Festung ist, wo sozusagen Recht und Ordnung gewahrt wird. Natürlich mit dem Mittel der Gedankenkontrolle, was natürlich völlig absurd ist, aber das ist im Prinzip so ein kleiner Staat, wenn man so möchte, das Floß. Und das gibt es halt sonst nirgendwo mehr.
Mhm. Ja. Und es wird eben, wie du jetzt, fällt mir jetzt auch gerade auf, es wird ja eben auch heftig gearbeitet, weil als Whitey dann ja so mehr oder weniger entführt wird und dann halt, bevor sie Raven trifft, im Untergrund des Floßes irgendwie oder des Flugzeugträgers, glaube ich, es sind ja auch noch zwei Schiffe, es ist ja so ein Tanker und ein Flugzeugträger aneinander gebunden auch noch, oder?
Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich glaube, entscheidend ist, dass halt irgendwie diese, dass es halt eine Kolonne einfach ist aus vielen Schiffen, die so, wo auch die Boote dann, die draußen irgendwie festgebunden sind, quasi auch so wie so zu Stadtvierteln zusammengeschlossen sind, auch so nach Herkunft und so weiter irgendwie sortiert und so nach Gruppen, die zusammengehören möchten und so. Also so ein ganz, ja, wie so eine Stadt auf dem Wasser halt irgendwie.
Als sie den Schock überwunden und sich ein bisschen eingewöhnt hat, sieht sie sich um, beobachtet die Damen, die Fisch schneiden und überlegt sich, dass so das Leben für etwa 99% aller Menschen auf der Welt aussehen muss. Man ist hier. Andere Menschen sind um einen herum, aber sie verstehen einen nicht und man versteht sie nicht und trotzdem wird ständig sinnlos gebrabbelt. Und um am Leben zu bleiben, muss man jeden Tag den ganzen Tag mit dummer Arbeit verbringen und man kann nur raus, wenn man kündigt, sich losschneidet, ein Boot nimmt und in die böse Welt hinauszieht, wo man untergeht und nie wieder jemand etwas von einem hört. Fand ich super stark, weil es so in so ganz wenigen Worten auch wieder so eine ganze Welt beschreibt und auch so eine Beschreibung unserer Welt eigentlich ist. Wir hatten auch schon mal, war das nicht Teddy Isham und die oberen so und so viel Prozent,
ja.
Also ne, die 99% halt, und das stimmt ja tatsächlich, also die meisten Menschen arbeiten für irgendeinen Scheiß auch noch für irgendwelche anderen Menschen, damit die sich halt irgendwie ein gutes Leben leisten können. Ist jetzt sehr plakativ natürlich gesagt. Und ja, ich finde Betonung auf dumme Arbeit halt wichtig, weil teilweise Arbeit ja wirklich sinnlos ist und teilweise immer noch so sklavenähnlichen Zuständen entspricht. Und das finde ich ja auch einen ganz wichtigen Hinweis eigentlich nochmal, den das Buch uns da gibt eigentlich, den man ja mit sehr viel Gewinn eigentlich lesen kann.
Ja, weil ja auch der Anspruch im Endeffekt von Rife, also sein Plan ist ja auch sozusagen auch die anspruchsvollere Arbeit, also quasi nicht, dass ich das jetzt werten möchte, aber sozusagen, wo entsprechend irgendwie technische, kognitive Fähigkeiten, Fachwissen, Expertise und so weiter einfach krass vonnöten ist, um sich da irgendwie reinzudenken, um das umzusetzen zu können, also auch ein hohes Maß an Ausbildung und so weiter, nämlich die Programmierer, dass das ja auch, die ja praktisch letztendlich auch versklavt werden sollen. Also, dass es gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen, in Anführungszeichen, dummer Arbeit und schlauer Arbeit, sondern dass das alles irgendwie gleich gemacht wird, weil letztendlich alles als Biomasse an, ja, in dem Fall Rives Unternehmen quasi verfüttert werden muss.
Es gibt so ein Buch von David Graeber, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das heißt Bullshit Jobs. Und der unterscheidet zwischen Bullshit Jobs und Scheiß Jobs. Mhm. Und der Unterschied ist halt, dass Bullshit Jobs einfach, die meinte ich nämlich auch so ein bisschen mit diesen dummen Arbeiten, sage ich mal. Oder man kann eigentlich beides damit meinen, weil Bullshit Jobs sind laut David Graeber halt Jobs, die irgendwie, ja, du gehst 8 Stunden zur Arbeit und beantwortest irgendwie 2 E-Mails und eigentlich ist dein Job total überflüssig. Mhm. So irgendwie. Und Scheißjobs sind halt Jobs, die halt kacke sind, aber die gemacht werden müssen. Sowas wie ganz klassisch irgendwie Kanalreiniger oder so, Abflussreiniger. So, und das finde ich eine ganz wichtige Unterscheidung. Und ich habe jetzt natürlich ein bisschen mehr so auf die Scheißjobs angespielt, die dann in irgendwelchen Fabriken schuften müssen. Mhm. Aber und dem gegenüber gibt es halt diese Bullshit-Jobs, die irgendwie eigentlich so gar keine richtige wertschaffende Funktion mehr haben. Mhm. Ja, eine super spannende Thematik, was es eigentlich mittlerweile für Jobs gibt, nur damit Menschen halt irgendwie arbeiten.
Und wer will schon wissen, was solche Jobs mit den Menschen machen, der kann mal American Psycho lesen oder gucken.
Ja, genau, genau. Und ja, also auch diese, ich glaube, die Arbeit der Mutter in der Behörde, das ist so ein Bullshit-Job. So, weil sie beschreibt ja auch, wenn sie nicht kommt, dann macht es irgendwer anders irgendwie so. Also dieses total Austauschbare und auch dieses Willkürliche. Und es ist, also die muss man sich unbedingt durchlesen, dieses Kapitel oder die zwei Kapitel mit dem Klopapier und so. Das fand ich super beschrieben.
Ja, ja, total gut.
Es hat echt Spaß gemacht zu lesen. Ja. Und das ist so Inbegriff von so einem Bullshit-Job vielleicht.
Mhm, ja. Ja.
Es gibt da noch einen spannenden Gedanken, der auch nochmal ein bisschen was auf den Punkt bringt. Super interessant, darüber nachzudenken. Andererseits wird es im Buch gar nicht mehr groß weiterverfolgt, was ich super schade finde. Nämlich, ist ein Zitat auch, das Metaversum ist zu einem Ort geworden, an dem man getötet werden kann. So, und das ist ja so ein bisschen dieses, was dann auf
Stefan, das hätte ich eigentlich gerne gebracht, das Zitat.
Okay. Das ist auf David, beruht das ja so ein Stück weit und auf dem, was wir jetzt beschrieben haben, was eigentlich gemacht werden soll. Und ich finde es super, also ich finde es echt schade, dass dieser Gedanke nicht weiter ausgeführt ist, weil das ist ja eigentlich total mindblowing, was daraus resultiert, ne? Dass man quasi in der fiktiven Welt, sei es jetzt die Oasis oder eben das Metaverse, nicht nur irgendwie alle seine Coins verliert, sondern eben stirbt. Und das ist ja eben genau der Vorteil von so einer virtuellen Welt, dass man eben grundsätzlich mehr machen kann und sich mit Leuten treffen kann und ja eben eigentlich einen gefahrlosen Austausch hegen kann. Und das wird dann genommen. Das finde ich einen super interessanten Gedanken. Wie gesagt,
ich
spielt nicht mehr so eine große Rolle, weil eine Sache noch, weil Raven ja zum Beispiel am Ende zweimal sterben muss. Nämlich einmal im Metaverse und einmal quasi in der richtigen Welt. Und man hätte das doch super irgendwie so lösen können, dass der Gedanke aufgegriffen wird und Raven eigentlich auch nur einmal stirbt.
Ja, aber er stirbt ja nicht im Metaversum. Das ist ja nicht das, was hier gemeint ist. Was gemeint ist, ist ja die Bedrohung durch das Virus.
Genau, genau.
Das ist ja das. Und ich finde es auch schade, dass dieser Gedanke nicht weitergeführt wird, weil ich da total dran denken musste an das Internet, wie wir schon im Podcast mehrfach darüber gesprochen haben. Auch beispielsweise in der Snowden-Folge hast du ja nochmal diese Unabhängigkeitserklärung des Internet zitiert. Und da drückt sich ja, das haben wir ja auch schon besprochen, da drückt sich so schön dieser freie Gedanke des Internets 1.0 irgendwie so aus. Ein Ort, wo alles möglich ist, wo Leute irgendwie, die sich auskennen mit der Technik irgendwie hingehen können und praktisch frei sind und freien Meinungsaustausch und irgendwie sich entfalten können und anonym sind und irgendwie, das ist einfach so ein Raum, der so offen und so viele, ein Raum der Möglichkeiten halt einfach. Und das wird ja so im Kontext dieser Zeit als etwas so total Wertvolles irgendwie so gesehen. Und ich finde, auch wenn man jetzt bedenkt, in welcher Zeit das halt irgendwie rauskam, Das steckte da ja so in den Anfängen. Das drückt sich hier total aus. Und das ist ja so Stevensons Metaversum eigentlich, weil, ne, das ist halt der Ort, wo die Hacker sich treffen, vor allem. Es gibt natürlich auch Bobbys und, Clints und Brandys und so, aber vor allem sind es halt irgendwie die Hacker und es ist deren Raum. Und in diesem Zitat steckt dann irgendwie so weil es geht ja noch weiter, dass ein Veränderungsbedarf jetzt irgendwie zwingend erfolgen muss. Und das ist so eine melancholische Aussicht auf irgendwie, ja, das wird jetzt halt auch ein Raum, der auch kontrolliert wird. In dem Fall ist die Bedrohung halt jetzt irgendwie das Virus. In der Realität ist es vielleicht eine diffusere Bedrohung aufgrund von irgendwie vermeintlicher Kriminalität oder so und auch eine Bedrohung durch irgendwie Konzerne und Unternehmen, die es halt irgendwie monetarisieren wollen und irgendwie dadurch Profit erwirtschaften wollen. Dass das Internet halt eben auch, wie wir es jetzt kennen, eben nicht mehr ein freier Raum ist. Und wir finden uns jetzt halt so nach und nach damit ab. Und genau dieses selbe Abfinden steckt ja auch hier schon drin. Man meinte so, ja gut, die Hacker müssen jetzt irgendwie ran. Also man muss jetzt irgendwie gucken, es muss jetzt Schutzmechanismen geben. Die Freiheit wird jetzt hier eingeschränkt werden müssen. Aufgrund von Faktoren, die außerhalb unserer Kontrolle lagen.
Stimmt, stimmt. Ja. Also wenn man so drüber nachdenkt, steckt echt viel drin in dem Buch. Also kann man dem echt zugutehalten. Ich habe auch noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Jetzt vielleicht, ich überlege immer so, wozu passen die jetzt? Also wozu kann ich irgendwie was sagen? Weil die sind schon ein bisschen kreuz und quer, die Gedanken, die ich dazu habe.
Ja.
Vielleicht eher noch mal so ein kleiner witziger Verweis, was jetzt auch noch mal so, ja, quasi so eine Zukunft angeht. Du hast jetzt ja so einen Prozess beschrieben, wie das Internet quasi, wie das angefangen hat als ideale Vorstellung und wie es dann irgendwie vielleicht heute einfach ist. Nämlich ein bisschen ein kontrollierterer Raum einfach, aber nicht kontrolliert von irgendwie den Guten, sag ich mal ganz doof, sondern eben von großen Megacorporations. Von
Google und der CDU.
Genau. Und da habe ich mir jetzt noch ein Zitat so aufgeschrieben zu so, was man dagegen machen kann. Das sagt nämlich Whitey zu ihrer Mutter, nachdem sie ihren Computer kaputt gemacht hat, weil sie ja auch Hackerin ist, also die Mutter, die ist ja auch ITlerin. Wenn ihr, Leute eines gewissen Alters, euch bemühen würdet, mit den wichtigsten alltäglichen Entwicklungen vertraut zu bleiben, dann müssten eure Kinder nicht so zu drastischen Maßnahmen greifen. Dann habe ich mir daneben geschrieben, Hashtag Fridays for Future. Ich meine, das ist einfach eins zu eins, was unser scheiß Problem ist eigentlich, oder?
Ja.
Ja, fand ich ganz witzig.
Lass mal so eine Arte-Doku über Snow Crash machen und dann mal sagen, irgendwie, wie Stevenson einfach das exakt genau beschrieben hat.
Genau. Die Welt. Und dann natürlich noch, ja, dass Raven fast vom westlich-amerikanischen Lebensstil umgebracht wurde. Man müsse ein einfaches Leben leben, kein Fusel, kein Fernsehen, nichts dergleichen. Ich finde es immer so interessant, dass Stevenson das schon so ein bisschen verklausuliert. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, und auch was das Nachwort angeht, über das wir nochmal kurz sprechen können, dass Stevenson ein super kritischer Geist ist. Aber es ist eben nicht so in your face. Also man könnte auch denken, der findet dieses Anarchokapitalistische ganz gut und der findet diesen, und wie er zum Lebensstil steht, weiß man halt an manchen Stellen auch nicht. Finde ich interessant, dass er nicht so eine super klare Message hat, sondern immer noch so ein bisschen, klingt auch ein bisschen cheesy, zum Nachdenken anregt. So, das Buch halt, das ist, ne, also es ist halt nicht, es ist natürlich ein Stück weit schwarz und weiß, aber wie man sich dazu bezieht, das erlaubt eigentlich nur ein Leben in so Zwischentönen. Also die Leute, die in dieser Welt leben, die können nicht irgendwie alle gut oder alle böse sein, um es jetzt wieder mit so polar auszudrücken, sondern die müssen halt sich diesen Mist ein Stück weit auch reinziehen, um einfach in dieser Welt zu leben, wie im heutigen Kapitalismus. Wir können jetzt nicht irgendwie alles von uns weisen an Verantwortung und irgendwie vegan und dies und das sein, sondern auch dann leben wir noch in einem falschen System, sage ich mal. Mhm. Und das finde ich interessant, dass Stevenson genau das auch abbildet, dass da nicht irgendwie so einfach so eine 0815-Kritik präsentiert wird.
Genau, und das ist ja exakt das, was ich meinte am Anfang, weswegen ich das auch so cyberpunkisch einfach finde. Das ist ja exakt der Gedanke, dieses Nicht-Positionieren dazu. Und diese, ich meine, natürlich ist Rive ein Bösewicht, der irgendwie hätte auch seinen Schnurrbart irgendwie zwirbeln können und sagen, ich lösche die Welt aus irgendwie. Klar, das ist natürlich völlig überzogen. Und natürlich ist Hero dann irgendwie der Hero, und total überzeichnet, aber dazwischen haben wir noch diese ganzen anderen Akteure, YT, die irgendwie sich gar nicht zu dieser Welt irgendwie positioniert, die einfach irgendwie so go with the flow, die macht da halt einfach mit, sie ist halt irgendwie jung und es ist halt irgendwie so ihr Job und dann hat sie dann noch ihren Freund und dies und das und Hero findet sie irgendwie ganz cool und Raven findet sie irgendwie heiß und geht da mit allem mit, ohne sich dazu zu positionieren und am Ende endet für sie dann auch einfach nur ein Tag und sie fährt nach Hause und morgen geht's halt irgendwie weiter. Und da hast du halt auch so Systeme wie jetzt die Mafia. Ja, nach welchem Kodex handeln die denn irgendwie? Also, wie positionieren die sich denn dazu? Sind es die Guten, sind es die Bösen? Spielt keine Rolle. Die sind halt einfach Teil dieses Systems halt irgendwie, unabhängig von der Bewertung jetzt. Und ja. Da hast du halt das Gefühl am Ende, okay, die Welt geht jetzt halt weiter. NG das geht stimmt, weiter und die Mafia geht weiter und Mr. Lee's Hongkong geht weiter. Nur der kleine Fido wird wahrscheinlich nicht mehr zurückfinden, weil er dafür, ich weiß nicht, der wird überhitzen dann wahrscheinlich und oder ist der am Ende gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ja. Ist ja auch nicht so wichtig.
Ja,
ist NG, schon wichtig. Ja, das du den jetzt gerade erwähnst. Cooler Charakter auf jeden Fall auch. Das ist der Ghost in the Shell Charakter, kann man sagen, weil der ein bisschen wie in diesem Comic da gelesen haben, dieser Kasten irgendwie. Und NG, der lebt ja mehr oder weniger, der ist ja in so ein LKW angeschlossen irgendwie. Ja. Und cool ist auch dieser Dialog im LKW, den die beiden dann haben, also Whitey und NG, dass die dann sagt, okay, ja, das ist ja ganz schön hartes Schicksal irgendwie, liegt sie ihm so nah. Und er sagt dann, nee, das ist nicht bemitleidenswert, wir sind besser dran, als wir vorher waren. Also so dieses eigentlich transposthumanistische Gedanke, der ja auch nochmal drinsteckt, dass man eigentlich, nur weil man sich durch Technik irgendwie ergänzt oder irgendwie nur durch Technik noch leben kann, ist man nicht unbedingt ein schlechterer Mensch, sondern man ist nur irgendwie anders. Und gut, er würde sogar sagen, er ist besser. Also das ist sehr Ghost in the Shell-like, was da uns präsentiert wird, fand ich auch super.
Was ja auch bei den Rattendingern nochmal verhandelt wird, weil es ist so, was, ihr fangt diese Hunde ein von der Straße und sperrt die in diese Maschinenträume und dann können die nur noch funktionieren. Und es ist halt eine Sichtweise auf die Dinge und seine Sichtweise ist halt, ja, aber Die träumen halt von irgendwie Hundeknochen und im Hundehaus mit dem Schwanz wedeln irgendwie. Die haben das beste Leben, was man sich nur vorstellen kann. Mhm. Also das entzieht sich halt einfach auch schon so einer moralischen Beurteilung, so einer finalen. Aber man muss es halt als Realität akzeptieren. Mhm.
Und noch ein letztes Argument zum Pro-Cyberpunk, wo ich mir selber jetzt widerspreche. weil Giré hat ja dieses Buch geschrieben, also Giré Guzen, unsere Gästin in einer früheren Folge, hat ja dieses Buch geschrieben, Cyberpunk und ich habe leider den Titel nicht genau parat. Also
Cyberpunk
irgendwas
und Science Fiction.
Genau, aber es hat ja noch einen Untertitel, der so auf Medientheorie verweist. Und fand ich auch interessant, dass sie ja in ihrer Dissertation, das ist ja ihr das Buch, dass sie da eben diese Cyberpunk-Texte so ein bisschen auch als Medientheorie lesen will. Das hat sie uns ja auch erklärt in der Folge. Mhm. Und das ist natürlich auch interessant, also dass man quasi fiktive Literatur, Science-Fiction-Literatur, eben als wissenschaftlichen Text erkennen kann. Und das hätte ich jetzt vorher eigentlich sagen können, hätte es, glaube ich, besser gepasst an die Stelle. Aber da werden ja einige WissenschaftlerInnen, ich glaube nur männliche in dem Fall, erwähnt, wie Noam Chomsky, Kramer und Miner, die kenne ich jetzt nicht. Und das ist ja eigentlich ein, in dem Fall historisch-anthropologischer Text oder so, oder religiös meinetwegen noch. Und im Nachwort gibt Stevenson auch genau diesen Menschen den Credit, dass die die eigentliche Arbeit geleistet hätten. Mhm. Das heißt, eigentlich ist Stevenson, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, wie bei anderen Texten gibt es das durchaus, so eine, zum Beispiel bei Haraway, die ja deutlich eigentlich, die ja wissenschaftliche Texte schreibt und Sci-Fi so als Würze benutzt, ist das eher umgekehrt. Das ist eher so ein Science-Fiction-Text, der aber Wissenschaft als Würze benutzt.
Ja.
Und das ist noch offensichtlicher als bei Gibson. Und das finde ich auch super interessant. Auch wenn mich jetzt das eigentliche Thema, obwohl ich Historiker bin, nicht so interessiert. Also dieses Babylon und so. Kann man das, aber trotzdem finde ich die Idee halt super interessant. Und ich hoffe halt, dass uns in der Podcast-Reise die nächsten 20 Jahre noch weitere Werke begegnen, die genau das machen. Und ich meine, das Genre heißt ja auch Science Fiction, also Science, ne?
Yes. Aha.
Das finde ich sehr cool. Und ich hoffe, dass wir da noch Sachen finden, die da irgendwie, die uns vielleicht ein bisschen besser gefallen oder interessieren, sage ich mal.
Ja, und vielleicht auch nicht in der Form, dass in der Geschichte einfach ein Professor auftaucht und einen Vortrag, eine Uni-Vorlesung hält und du liest.
Genau.
So, das, ja.
Ja.
Ja, ich würde auf jeden Fall noch festhalten wollen, Stefan, woher kommt denn dieses Metavirus?
Das Metavirus, erläutere es mir. Ich weiß nicht, was du meinst.
Es kommt aus dem Weltraum.
Ach, das.
Genau. Ich weiß nicht, ob da vielleicht Rives Teleskope in Richtung Alpha Centauri geschaut haben. Aber es sind ja beide Cyberpunk-Bücher. Ich sehe da eine starke Verbindung. Nein, war natürlich ein kleiner Scherz.
Ja, ja.
Ich glaube, wir haben die größten Themenfelder so durchgesprochen.
Mhm.
Zumindest was mich angeht. Also du hast, der hat es ja durch die Punkte durchgeführt. Das sind größtenteils eigentlich auch die Sachen, die ich mir so notiert hatte. Ganz so viel habe ich dem jetzt eigentlich nicht mehr so hinzuzufügen. Vielleicht als kleinen Rausschmeißer jetzt nochmal so gegen Ende. Weil worum geht es ja eigentlich? Es geht eigentlich um Cosa Nostra Pizza, es geht eigentlich um die Mafia. Und das, finde ich, wurde hier auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Hierzu ein kleines Zitat. Es ist wichtig, Hiro, dass Sie die Einstellung der Mafia verstehen. Die Mafia verfolgt größere Ziele unter dem Deckmantel persönlicher Beziehungen. Zum Beispiel, als Sie Pizzalieferant waren, haben Sie eine Pizza nicht schnellstmöglich zugestellt, weil Sie Geld verdienen wollten oder weil es eine scheiß Geschäftspolitik war. Sie haben es getan, weil Sie einen persönlichen Vertrag zwischen Onkel Enzo und jedem einzelnen Kunden erfüllen wollten. Damit vermieden wir die Falle einer sich verselbstständigen Ideologie. Ideologie ist ein Virus. Diese Tussi zurückzuholen ist deshalb mehr als nur eine Tussi zurückzuholen. Es ist die konkrete, sozusagen betonierte Manifestation eines abstrakten politischen Ziels. Und bekanntermaßen stehen wir ja auf Beton. Also, es geht hier nicht einfach nur um Pizza, darum Pizza zu bestellen, Stefan. Man kann nicht sagen, ach ja, 10 Minuten kamen die jetzt zu spät, ist nicht so schlimm. Nein. Hier wurde die sozusagen betonierte Manifestation eines abstrakten politischen Ziels verletzt, nämlich das Versprechen von Onkel Enzo und seiner Cosa Nostra Pizza.
Mhm. Ja, das finde ich fast ein gutes Schlusswort. Ich könnte noch mit einem Zitat aus dem Dank. Ist der in deinem Buch auch drin, der Dank?
Ich habe mich nämlich kurz gewundert, weil du Nachwort angesprochen hast. Da dachte ich erst so, hä? Aber ja, den Dank habe ich auch.
Ja, genau. Mhm. Mhm. Und ich meine, das ist super aufschlussreich nochmal. Da wird auch nochmal, wie gesagt, das ist eigentlich vor allem eine Danksagung natürlich, wie man es auch aus wissenschaftlichen Texten kennt.
Ja.
Finde ich auch ganz passend. Und ich greife mal so zwei Sachen raus, die jetzt irgendwie, die nochmal ein bisschen, mein großes Anliegen stützen, dass Science Fiction immer in der Gegenwart zu verorten ist. Er sagt nämlich, die Vorstellung einer virtuellen Realität wie das Metaversum ist inzwischen in der Computergrafikgemeinde weit verbreitet und wird in vielfältiger Weise angewendet. Die Worte Avatar, in dem Sinne, wie es hier gebraucht wird, und Metaversum sind meine Erfindung, die ich mir ausgedacht habe, als ich mir dachte, dass die existierenden Worte, zum Beispiel virtuelle Realität, einfach zu unhandlich sind. Mhm. Und ja, finde ich halt interessant, dass das natürlich irgendwie, also ja, die Zukunft, Future is now. Wo ist das nochmal her? nee, aber dass das irgendwie natürlich immer in der Gegenwart verortet ist. Mhm. Und dadurch lebt, dass gewisse Aspekte eben weitergedacht oder verändert werden. Und das ist ja vielleicht nicht so unser Podcast-Catchphrase oder so, zumindest meiner. Wenn wir so Actionfiguren wären, würde ich jetzt Pizza in der Hand halten und immer diesen Satz sagen.
Ja, war es das etwa oder wie?
Ja, Alex, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil hat mir Spaß gemacht, die Folge. Fand ich auch noch mal ein bisschen fluffiger als die letzte, wenn man mal so selbstkritisch sein darf. Ja, vielleicht liegt es an der Pizza, die mir durch die Venen fließt. Ja, klar,
natürlich. Bisschen was zu essen, bisschen was zu schnuckeln, was zu trinken. Bisschen über Blade Runner schnacken im Vorfeld, da wird man warm.
Weißt du, warum ich aufgeregt bin?
Nee, ich habe überhaupt keine Idee.
Weil wir jetzt ja und die zweite Staffel wahrscheinlich fairerweise ja verlautbaren müssen,
ja.
Ankündigen müssen. Weil die Leute ja sonst keine Hausaufgabe haben.
Wir sagen zumindest mal das erste Buch.
Nicht das Thema der Staffel, eigentlich
doch, ist doch, es ja doch, gar doch, richtiges doch, doch, Thema. Doch, 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 also genau, schon. Genau. Aber es geht natürlich vor allem darum, welches Buch wird eigentlich dann gelesen. Genau. Und das Buch steht natürlich im Zusammenhang mit dem Thema, was wir uns dann auch, dem wir die zweite Staffel dann widmen wollen.
Okay, und ich sage das Thema, du sagst das Buch.
Okay.
Und das Thema ist eigentlich gar kein einheitliches Thema wie jetzt Cyberpunk, sondern es ist eher so ein, wie nennt man das denn jetzt, so ein Vorhaben, so eine Idee, die wir haben. Und wir wissen halt noch nicht, wie sich die Sachen verbinden lassen. Das ist ja auch so eine Entdeckungsreise, unser Podcast. Aber wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen für die zweite Staffel, uns ausschließlich mit weiblichen AutorInnen oder vielleicht eher nicht männlichen AutorInnen zu beschäftigen. Mhm. Und daher wird das erste Buch, was wir in der zweiten Staffel lesen werden, die in 4 Wochen beginnt, wird sein, warte, ich mach Trommelwirbel.
Die linke Hand der Dunkelheit von Ursula K. Le Guin.
Genau, keine große Überraschung. Viele werden vielleicht sagen, den ollen Schinken. Der war ja auch in der Bestenliste vom Otherland noch drauf. Und deswegen wir kennen ihn beide noch nicht, wir müssen das Buch lesen. Aber seid euch sicher, auch wenn ihr es schon 5-mal gelesen habt, weil ihr so Sci-Fi-Nerds seid, dann können wir bestimmt noch was Neues dazu beitragen.
Natürlich, das wird absolut mind-blowing. Wir werden da Sachen rausziehen, von denen habt ihr noch nicht mal geträumt.
Ja.
Und man kommt natürlich an dieser Autorin auch einfach nicht vorbei.
Genau.
Zwei der bekanntesten Autorinnen, würde ich fast sagen, in der Sci-Fi-Literaturgeschichte sind Le Guin und Butler. Von Butler haben wir zumindest schon mal eine Kurzgeschichte gelesen, da konnten wir schon mal reinschnuppern. Le Guin steht aus und Linke Hand der Dunkelheit ist ein absoluter Klassiker, der sich auch mit Geschlechterthemen, also Gender-Themen sollte man da vielleicht sagen, wobei auch Geschlecht auseinandersetzt. Passt gut rein, wir freuen uns total drauf. Also rennt zum Buchhändler eures Vertrauens und schnappt euch das Buch. Wir werden es wieder in der deutschen Übersetzung lesen.
Ja, Buchhändler des Vertrauens, da sagst du was. Ich war jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit zum ersten Mal physisch im Otherland.
Nee, echt?
Und muss sagen, ich meine, wer uns auf Twitter folgt, der hat es natürlich gesehen. Und muss sagen, wunderschöner Laden. Viele Grüße an das ganze Team. Wolf war sogar da, hat mich sehr nett begrüßt und hat mich auch super beraten. Der hat mir auch so ein paar Tipps gegeben, was wir noch besprechen könnten.
Und Stefan, hast du da auch was gekauft beim Otherland?
Ich habe auch was gekauft, nämlich Linke Hand der Dunkelheit.
Ach ja.
Und noch ein anderes Buch, was wir in unserer Staffel besprechen werden. Wir haben nämlich schon einige
Pläne. Vielleicht,
Es wird wieder Bonusfolgen geben, es wird Folgen zu Kurzgeschichten geben, es wird alles geben, es wird wieder Filmbesprechungen geben, es gibt auf jeden Fall ein dickes Paket und es wird noch besser als die erste Staffel, wenn es überhaupt geht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, also ja, aktuelle Sachen habe ich schon gesagt, das finde ich nur Olle Kamelle lesen, die gehören natürlich auch dazu. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, wenn ihr keinen Buchhändler in der Nähe habt, der so heißen Scheiß da hat, dann bestellt doch einfach beim Otherland, weil wenn ihr dann in die Mail dazu schreibt, dass ihr ein paar Sticker haben wollt von uns, dann gibt es die auch im Otherland. Die habe ich nämlich da vorbeigebracht.
Nein,
neue
echt?
Sticker. Das heißt, schreibt doch einfach ans Otherland, hey, schickt uns mal Ursula K. Le Guin. Natürlich müsst ihr auch dafür bezahlen, ne? Da können wir leider nicht übernehmen. Und, aber ihr könnt auf jeden Fall Sticker von uns euch da einpacken lassen, solange der Vorrat reicht. Also ich bin mir sicher, die reichen auch noch ein bisschen, aber nicht, dass ihr zu lange wartet. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne für Sticker anschreiben. Wir haben ja auch noch ein paar da liegen. Genau. Vielleicht könnt ihr das auch mit einem, das ist ganz arschig zu Ende, könnt ihr das auch mit einer kleinen Spende an PayPal, könnt ihr das auch verbinden gerne. Dann haben wir nämlich auch ein bisschen Geld fürs Porto noch für euch und schicken euch ein paar Sticker. Das ist noch so zum Schluss. Und vielleicht eine Idee, dass ihr einfach beim Otherland die Bücher kauft oder das Buch erstmal, weil das ja auch ein super Laden ist und der muss unterstützt werden. Hatte vielleicht auch ein bisschen schwierigere Zeit durch die Pandemie, wobei vielleicht eigentlich auch gar nicht. Weil Buchläden liefen ja eigentlich ganz gut. Aber naja, jetzt komme ich so ein bisschen ans Faseln.
Dies ist keine Dauerwerbesendung.
Genau. Wir werden nicht vom Otherland bezahlt, aber
noch nicht.
Wir sind Freunde des Geschäfts auf jeden Fall. Genau, Alex, hast du noch was du loswerden willst? Oder freust du dich auch einfach nur auf jetzt endlich mal Cyberpunk vielleicht abzuschließen nach unserer fünfstündigen
Bonusfolge? Also Stefan, seit 10 Folgen sind wir so, also Leute, bald ist aber vorbei. So noch ein paar Folgen, noch ungefähr 35 Folgen und dann kommt das große Finale, was nochmal 10 Folgen dauert. Nee, ich bin natürlich noch überhaupt nicht bereit, das abzuschließen, Stefan. Ich bin Feuer und Flamme für die nächste Folge. Da gibt es nämlich auch wieder, also es gibt Special Guests, es gibt Spiele, es gibt heiße Infos und noch mehr Gelaber von uns. Sonst eigentlich auch nicht viel mehr, aber es wird nochmal eine schöne Rausschmeißerfolge und bis dahin vertreibt euch die Zeit, ihr seid jetzt entlassen, ihr habt keine Hausaufgaben auf, außer euch zu freuen und Left Hand of Darkness euch zu bestellen irgendwo.
Genau, auf Deutsch lesen wir es, könnt ihr auch auf Englisch lesen, aber wie gesagt, ach so, und wie weit sollen die Leute überhaupt lesen?
Die lesen bis Seite einschließlich 100.
100, genau, ich meine, ihr müsst mal gucken, ich habe das Buch gerade nicht vorliegen, aber du hast es auch noch nicht vorliegen, oder nee. Alex? Auf jeden Fall, ich habe es schon mal physisch durchgelettert, ne? Ich habe es mir ja gekauft, habe es nur gerade nicht parat. Und es wird ein Kapitelende da geben, ein bisschen mehr, ich glaube 103 oder so ist das Kapitelende.
Wir sagen es nochmal in der nächsten Folge.
Genau, genau. Aber so Pi mal Daumen bis Seite 100 lest ihr, bis das Kapitel dann vorbei ist. Wie würden wir es denn in der Schule ausdrücken? Bis Seite 100 auf jeden Fall. Und dann halt das Kapitel zu Ende. Ihr habt es verstanden, ne?
Nee.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall und ich freue mich auch mega auf die nächste Folge. Die wird noch palaveriger als die heutige und die macht den Sack auf jeden Fall zu. Zur Frage, was ist Cyberpunk? Unsere ersten Folge werden wir nämlich eine gute Antwort liefern können, dann auf jeden Fall. Haben wir in der ersten Folge schon, aber noch mehr. Ja gut, ihr hört schon die Musik. Das heißt, die Folge ist vorbei.
Richtig.
Und ich würde sagen,
wir stecken aus.
Ja dann,
ja, wollen wir vielleicht los. Eine kurze Pause machen und du kannst kurz essen, oder?
Nö. Oder willst du?
Nö, frag nur.
Nö, ist okay. Ich schneide das dann eh alles raus, wenn ich kaue. Also, ich rede ja nicht beim.
Ja, weil es auch so behetzt ist jetzt irgendwie.
Nö, ich esse doch immer schnell.
Okay.
Verschluckt. Ich weiß schon, was in die Outtakes kommt. Bist du noch da?
Ja.
Okay. Mal, ob ich dazu noch ein Zitat habe.